Hallo und herzlich willkommen. Seit langer Zeit, den Satz sage ich häufiger, zu einer neuen TDP-Folge, The Try Podcast. Yo. Im Titel kann man schon sehen, wir befassen uns mal wieder mit KI und diesmal mit der Google-KI, Gemini. Und das soll jetzt hier keine Werbung sein, aber Gemini ist halt besser als ChatGPT in der Nicht-Bezahl-Version. Also wenn man für ChatGPT bestimmt zahlen würde, wäre ChatGPT wieder gleich auf oder besser. Aber ich nutze gerade eher auf meinem iPhone Gemini. Und jetzt ist schon wieder dieses Knacksen von meinem Stuhl auf der Audiodatei. Das ist da wieder zum Kotzen. Ach, bin ich jetzt so faul und mache das jetzt im Stehen oder nett oder ich habe keine Ahnung. Lass mich erstmal hier mein Ayran trinken. Damit ich wenigstens so ein bisschen Joghurt, Darm, Fauna bekommen oder wie man es nennt. So. Also ich habe mit Gemini oder wie es auch mein Korrektur-Ding von Apple sagt, er nennt es manchmal Jamal oder gemein, er kennt das Wort Gemini nicht. Okay, aber Jamal ist schon ein cooler Name, ein cooler Spitzname für Gemini. Jamal, der Wichser hat mich betrogen. Was steht denn da auf dem Ring? Ja, ein kürzer Zwischendings. So, mit was fangen wir denn an? Okay. Wir machen das jetzt aber mit welcher Funktion machen wir das denn jetzt? Mit der Diktierfunktion oder mit dem aktiven Reden? Ich will aber auch den Text vor mir haben. Ich versuche jetzt mal das Normale. Wie funktioniert eine Kevlar-Schusswaffenweste? Nicht
Eine
nur.
Kessler-Schusswaffenweste ist keine gängige Bezeichnung für eine spezielle Art von Schutzweste. Es ist wahrscheinlicher, dass es sich um eine allgemeine ballistische Schutzweste handelt, die möglicherweise von einem Hersteller namens Kessler produziert wird oder mit Schusswaffen der Marke Kessler, die es im Bereich Jagd- und Büchsenmacherei gibt, in Verbindung gebracht wird. Unabhängig vom Namen funktioniert eine ballistische Schutzweste im Allgemeinen nach dem Prinzip, die kinetische Energie eines Geschosses zu absorbieren und auf eine möglichst große Fläche zu verteilen, um das Eindringen zu verhindern und die tödliche Wirkung zu minimieren. Dabei kommen verschiedene Technologien und Materialien zum Einsatz. Erste Weichballistik, Soft Armor, Material. Diese Westen bestehen aus mehreren Lagen hochfester Fasern, wie zum Beispiel Aramid. Bekanntestes Beispiel ist Kevlar, aber auch Pharon oder Ultra High Molecular Weight Polyethylen, UHMWPE. Diese Fasern sind extrem reißfest und zugfest. Funktionsweise. Wenn ein Geschoss auf die Weste trifft, verhaken sich die einzelnen Fasern des Gewebes. Die Energie des Geschosses wird dabei von Faser zu Faser weitergeleitet und auf eine größere Fläche verteilt. Das Geschoss wird abgebremst und verformt sich, ohne die Weste zu durchdringen. Die Weste verformt sich dabei nach innen und erzeugt ein stumpfes Trauma. Blutergüsse, Prellungen, das jedoch weniger schwerwiegend ist als ein Durchschuss. Schutzklassen. Weichballistik bietet in der Regel Schutz vor Kurzwaffenmunition, Pistolen, Revolver und Splittern. Die Schutzklassen reichen hierbei typischerweise von NIJ-Level IIA bis IIIA nach US-Standard oder SK1 bis SK3
Krass.
nach deutschem Standard, wobei SK1 eher selten empfohlen wird. Zweite. Hartballistik. Hard Armor. Material. Für höheren Schutz, insbesondere gegen Langwaffenmunition und panzerbrechende Geschosse, werden starre Platten in die Westen eingesetzt. Diese Platten bestehen häufig aus Keramik, zum Beispiel Aluminiumoxid, Siliziumkarbid oder speziellen Stahllegierungen O, manchmal auch in Kombination mit ballistischen Fasern. Funktionsweise. Trifft ein Geschoss auf eine Hartballistikplatte, wird es entweder zertrümmert oder seine Energie wird extrem schnell absorbiert und verteilt. Die harte Oberfläche zwingt das Geschoss, seine Form zu ändern oder zu fragmentieren, wodurch seine kinetische Energie drastisch reduziert wird. Die dahinterliegende Weichballistik oder zusätzliche Schichten können dann die restliche Energie aufnehmen und das Eindringen vollständig verhindern. Schutzklassen. Hartballistik bietet Schutz der Klassen NIJ Level 3, 3 Plus oder IV von US-Standard, beziehungsweise SK3 oder SK4 deutscher Standard. Wichtige
Uiuiui.
Aspekte bei ballistischen Schutzwesten. Stumpfes Trauma. Backface-Deformation. Auch wenn ein Geschoss die Weste nicht durchdringt, wird die kinetische Energie auf den Körper des Trägers übertragen. Dies kann zu schweren Prellungen, Knochenbrüchen oder inneren Verletzungen führen. Moderne Westen versuchen dieses Trauma durch spezielle Schockabsorber zu minimieren. Schutzklassen. Der Schutzgrad einer Weste ist entscheidend und wird durch genormte Tests festgelegt. Höhere Schutzklassen bedeuten in der Regel mehr Gewicht und geringere Flexibilität. Stichschutz. Nicht alle ballistischen Westen bieten automatisch Stichschutz. Für Schutz vor Messern, Nadeln oder anderen spitzen Gegenständen sind oft zusätzliche Einlagen, zum Beispiel aus Metallfolien oder verflochtenen Metallringen, erforderlich. Insbesondere bei leichteren Westen. Bei hartballistischen Platten ist Stichschutz meist integriert. Materialpflege. Ballistische Einlagen sollten nicht gewaschen werden und vor Feuchtigkeit geschützt sein, um ihre Schutzwirkung zu erhalten. Passform. Eine korrekt sitzende Weste ist entscheidend für ihre Wirksamkeit. Sie sollte eng am Körper anliegen, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Kessler-Schusswaffenweste oder jede andere ballistische Schutzweste darauf abzielt, die Energie von Geschossen aufzufangen und zu verteilen, um das Eindringen in den Körper zu verhindern und die Schwere der Verletzungen zu minimieren. Dies geschieht durch die Verwendung von speziellen Fasermaterialien, Weichballistik und Schläsch- oder starren Platten, Hartballistik, je nach der gewünschten Schutzklasse.
Krass, gut zu wissen. Er hat zumindest das Wort falsch aus meinem Mund gehört. Der hat aus Kevlar Kessler gemacht. Okay. Kürzer Randnotiz. Ich wollte eigentlich das irgendwie mit dem Windows, dass er den Ton aufnimmt, aber das macht er irgendwie nicht. Irgendwie will das nicht. Deshalb ist halt jetzt quasi gerade mein Handy mit den integrierten Lautsprechern vorne weg am Mikro sehr nah dran und halt ich. Deshalb ist der Ton halt so. Ich wollte es eigentlich noch versuchen, mit einer Bluetooth-Box mein Handy anzuverbinden und dann das übers Mikrofon aufzunehmen, weil dann die Qualität könnte nochmal besser sein, aber dieser Gemini-Sprachassistent gibt sein Audio nicht über die Bluetooth-Box aus. Dann halt nicht. Gut, okay. Was mir gerade auch noch eingefallen ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr eine KI zum ersten Mal einrichtet. Also ich bin es irgendwie gewöhnt, dass es eine weibliche Stimme ist. Ich finde das irgendwie freundlicher. Ist wohl so mein Empfinden. Okay, machen wir mal weiter, diesmal mit der anderen Funktion. Hi, ich wüsste gern, wie die rechtliche Lage ist, mit Bass und lauter Musik im Auto Musik zu hören oder dabei die Fenster runter zu lassen.
Grundsätzlich ist es erlaubt, im Auto Musik zu hören, auch mit Bass und offenen Fenstern. Allerdings gibt es ein paar wichtige Einschränkungen, die du beachten solltest. 30 der Straßenverkehrsordnung, STVO.
Aha.
Hier steht das
Wo ist denn das jetzt? Wo hat denn der das jetzt hier? Lesen wir das nochmal vor?
Ja, die Bußgelder können je nach Verstoß unterschiedlich hoch ausfallen.
Aha. Toll, jetzt liest er das hier nicht vor. Ja, die Bußgelder können je nach Verstoß unterschiedlich groß aus. Wenn du beispielsweise durch eine laute Musik andere Verkehrsteilnehmer behinderst oder gefährdest, kann das Bußgeld höher sein, als wenn du lediglich unnötigen Lärm verursachst. In der Regel bewegen sich die Bußgelder zwischen 10 und 80 Euro, bei besonderen Verstößen sogar noch höhere Strafen oder ohne Strafen oder Punkte in Flensburg drohen. Möchtest du etwas genauer wissen, wie hoch... Nee. Okay, wir müssen die andere Funktion nehmen. Dieses aktive mit ihr reden, verschluckt Sätze. Okay, das wollte ich mal wissen, weil hat man ja mal gehabt. Oder hat man vielleicht auch wieder vor Hust. Das ist eine interessante Frage. Erkläre mir, warum es in der Wirtschaft gut ist, Schulden zu haben.
Es mag auf den ersten Blick paradox klingen, da Schulden im privaten Bereich oft negativ konnotiert sind. Doch in der Wirtschaft, sowohl auf Unternehmens- als auch auf Staatsebene, können Schulden unter bestimmten Umständen durchaus vorteilhaft und sogar notwendig sein, um Wachstum und Entwicklung zu ermöglichen. Hier sind die Hauptgründe, warum Schulden in der Wirtschaft gut sein können. Erste Finanzierung von Investitionen und Wachstum. Unternehmen. Ein Unternehmen kann Schulden aufnehmen, um in neue Maschinen, Technologien, Forschung und Entwicklung oder die Expansion in neue Märkte zu investieren. Ohne Fremdkapital wäre es oft unmöglich, solche großen Investitionen zu tätigen, die langfristig zu höherer Produktivität, mehr Umsatz und Gewinn führen. Man spricht hier von guten Schulden. Wenn das geliehene Kapital so eingesetzt wird, dass es einen höheren Ertrag erwirtschaftet als die Zinskosten. Staaten. Regierungen nutzen Schulden, um in Infrastrukturprojekte, Straßen, Brücken, Schulen, Krankenhäuser, Bildung, Forschung und Entwicklung oder den Ausbau erneuerbarer Energien zu investieren. Diese Investitionen schaffen die Grundlagen für zukünftiges Wirtschaftswachstum und verbessern die Lebensqualität der Bürger. Wenn ein Staat beispielsweise in Bildung investiert, kann dies langfristig zu einer qualifizierteren Arbeitskraft und höheren Steuereinnahmen führen. Zweite. Nutzung des Leverage-Effekts. Hebelwirkung. Wenn ein Unternehmen oder ein Startkapital zu einem niedrigeren Zinssatz leihen kann, als die Investition voraussichtlich an Rendite abwirft, erhöht sich der Gewinn für die Eigenkapitalgeber. Man hebelt das Eigenkapital mit Fremdkapital, um eine höhere Gesamtrendite zu erzielen. Mhm. Dies ist ein wichtiger Mechanismus in der Unternehmensfinanzierung. Dritte, Krisenbewältigung und Konjunktursteuerung. Staatliche Schulden in Krisenzeiten. In Wirtschaftskrisen, Rezessionen oder bei Naturkatastrophen können Staaten Schulden aufnehmen, um Konjunkturpakete zu schnüren, Arbeitsplätze zu sichern, Unternehmen zu unterstützen oder soziale Sicherungssysteme zu finanzieren. Dies hilft, die Wirtschaft zu stabilisieren, die Nachfrage aufrechtzuerhalten und eine noch tiefere Rezession zu verhindern. Antizyklische Fiskalpolitik. In Phasen schwachen Wirtschaftswachstums können Staaten durch schuldenfinanzierte Ausgaben die Nachfrage ankurbeln und so der Wirtschaft einen Schub verleihen. Wenn die Wirtschaft dann wieder anzieht, können die Schulden idealerweise wieder abgebaut werden. Vierte, Inflationsvorteil. Unter bestimmten Umständen, in Zeiten moderater Inflation kann es sein, dass die reale Last der Schulden im Laufe der Zeit abnimmt. Wenn die Inflation höher ist als der Zinssatz für die Schulden, wird das Geld, mit dem die Schulden zurückgezahlt werden, real weniger wert. Die Schulden lassen sich quasi weginflationieren. Allerdings ist dies ein zweischneidiges Schwert, da hohe Inflation auch negative Auswirkungen auf die Wirtschaft haben kann und die Zinsen tendenziell mit der Inflation steigen. Fünfte, Liquidität und Flexibilität. Unternehmen können Schulden als Puffer nutzen, um kurzfristige Liquiditätsschwankungen auszugleichen oder unvorhergesehene Ausgaben zu decken, ohne sofort Eigenkapital aufnehmen oder Vermögenswerte verkaufen zu müssen. Dies erhöht die finanzielle Flexibilität. Wichtige Unterscheidung, gute versus schlechte Schulden. Es ist entscheidend zu verstehen, dass nicht alle Schulden gut sind. Gute Schulden sind solche, die für produktive Investitionen verwendet werden, die langfristig Werte schaffen oder höhere Einnahmen generieren als die Kosten der Schulden. Schlechte Schulden sind solche, die für konsumtive Zwecke aufgenommen werden, also für Ausgaben, die keinen nachhaltigen Wert schaffen oder keine zukünftigen Einnahmen generieren. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn ein Staat Schulden macht, um lediglich laufende Ausgaben zu decken, ohne damit das Wachstumspotenzial zu erhöhen. Fazit: Schulden sind ein wichtiges Instrument in der Wirtschaft, um Investitionen zu ermöglichen, Wachstum zu fördern und in Krisenzeiten Stabilität zu gewährleisten. Sie sind wie ein Werkzeug. Richtig eingesetzt können sie enorme Vorteile bringen. Falsch eingesetzt können sie zu Problemen führen. Es kommt immer darauf an, wofür die Schulden verwendet werden und ob die erwarteten Erträge die Kosten der Schulden übersteigen. Ein gesundes Maß an Verschuldung, das verantwortungsvoll gemanagt wird, kann daher ein Motor für den wirtschaftlichen Fortschritt sein.
Krass, gut zu wissen. Ja, von diesen guten oder schlechten Schulden habe ich auch schon mal gehört. Ja, man kann durch so eine KI auch Sachen lernen. Machen wir mal gerade weiter, die Frage gehört fast dazu. Wenn eine Sache teurer wird, dann muss ich doch auch mehr Geld verdienen, um dieses teurere Produkt kaufen zu können. Also muss ich am Ende mehr Geld verdienen, oder?
Ihre Überlegung ist absolut richtig und beschreibt im Kern das Konzept der Kaufkraft und die Auswirkungen von Inflation aus. Ja. EHA, lassen Sie es uns Schritt für Schritt aufschlüsseln. 1. Produkt wird teurer, Preiserhöhung. Wenn der Preis einer Ware oder Dienstleistung steigt, bedeutet das, dass Sie für dieselbe Menge des Produkts mehr Euro auf den Tisch legen müssen. 2. Gleiches Einkommen, aber höherer Preis. Wenn Ihr Einkommen, Ihr Gehalt oder Lohn gleich bleibt, während die Preise steigen, können Sie sich mit Ihrem Geld weniger leisten. Ihre Kaufkraft sinkt. Ein Euro ist dann weniger wert, weil er für weniger Güter reicht. 3. Die Notwendigkeit von mehr Geld. Einkommenserhöhung. Um die gleiche Menge des teurer gewordenen Produkts oder die gleiche Menge an Gütern und Dienstleistungen insgesamt kaufen zu können, müssen Sie tatsächlich mehr Geld verdienen. Nur so können Sie den gestiegenen Preisen entgegenwirken und Ihre Kaufkraft erhalten. Beispiel. Angenommen, ein Brot kostet heute 2 Euro und Sie verdienen 100 Euro die Woche. Sie können 50 Brote kaufen. Wenn das Brot morgen 2,50 Euro kostet und Sie immer noch 100 Euro die Woche verdienen, können Sie nur noch 40 Brote kaufen. 100 geteilt durch 2,50 ist gleich 40. Um wieder 50 Brote kaufen zu können, müssten Sie 125 Euro verdienen. 50 Brote Sternchen 2,50 Euro ist gleich 125 Euro. Zusammenfassend. Ja, Ihre Schlussfolgerung ist korrekt. Wenn Dinge teurer werden, müssen Sie tendenziell mehr Geld verdienen, um Ihre bisherige Kaufkraft aufrechtzuerhalten und sich die gleichen Produkte und Dienstleistungen leisten zu können. Dieses Phänomen ist ein zentrales Thema in der Wirtschaft und betrifft uns alle. Es führt zu Diskussionen über Inflation, die allgemeine Teuerung von Gütern und Dienstleistungen, Lohnpreisspirale, Die Gefahr, dass steigende Preise zu Lohnforderungen führen, die wiederum die Preise weiter in die Höhe treiben. Anpassung der Löhne. Warum Gewerkschaften und Arbeitnehmer Lohnverhandlungen führen, um Lohnerhöhungen zu erzielen, die zumindest die Inflation ausgleichen sollen. Ohne eine entsprechende Anpassung des Einkommens würden die Lebenshaltungskosten steigen und ihr realer Wohlstand sinken.
Ah, okay, ist fertig. Ja, es ist schon so eine Sache, und seitdem ja Nahrungsmittel teurer werden und auch weniger drin ist, denkst du da auch noch so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das ist halt richtig hardcore, was gerade in den letzten Jahren abgegangen ist. Du kannst niemanden dafür in die Fresse hauen. Oh Gott. Okay, machen wir weiter. Mal ein bisschen leichteres Thema, hoffe ich mal. Warum sehe ich manchmal Sterne?
Wenn Sie manchmal Sterne sehen, obwohl keine echten Sterne vorhanden sind, kann das verschiedene Gründe haben. Hier sind die häufigsten Erklärungen. Erste Augenreiben oder Druck auf das Auge. Dies ist der häufigste und harmloseste Grund. Wenn Sie sich die Augen reiben oder Druck auf den Augapfel ausüben, wird die Netzhaut, Retina, stimuliert. Die Netzhaut wandelt Licht in elektrische Signale um, die vom Gehirn als Bilder interpretiert werden. Durch den Druck werden diese Zellen mechanisch gereizt und senden Signale ans Gehirn, die dann als Lichtblitze, Punkte oder Sterne wahrgenommen werden, auch wenn gar kein Licht einfällt. Man nennt dies auch Phosphäne. Zweite. Plötzlicher Blutdruckabfall oder Schwindel. Manchmal sehen Menschen Sterne oder schwarz vor Augen, wenn sie zu schnell aufstehen, nach längerem Bücken oder bei plötzlichem Schwindel. Dies liegt an einem kurzzeitigen Abfall des Blutdrucks, wodurch das Gehirn und die Augen kurzzeitig weniger Sauerstoff erhalten. Die Sehzellen reagieren empfindlich auf diesen Sauerstoffmangel und senden irreguläre Signale aus, die als Lichtphänomene wahrgenommen werden. Dritte. Migräne. Aura. Bei manchen Menschen kündigt sich eine Migräneattacke durch eine sogenannte Aura an. Diese Aura kann sich in Form von visuellen Störungen äußern. Darunter Zickzacklinien, flimmernde Punkte, Lichtblitze oder tatsächlich sternförmige Muster. Diese Sehstörungen können wenige Minuten bis zu einer Stunde vor den eigentlichen Kopfschmerzen auftreten.
Boah.
Vierte. Glaskörperabhebung oder Netzhautprobleme. Bleh. Der Glaskörper ist eine gelartige Substanz, die den größten Teil des Auges ausfüllt. Mit zunehmendem Alter kann sich der Glaskörper von der Netzhaut ablösen. Glaskörperabhebung. Dabei können Zugkräfte auf die Netzhaut entstehen, die wiederum die Sehzellen reizen und als Blitze oder Sterne wahrgenommen werden. In seltenen Fällen kann dies auch ein Hinweis auf ernstere Netzhautprobleme wie Netzhautrisse oder Inusablösungen sein. Wenn die Symptome plötzlich auftreten, sehr intensiv sind oder von einer Zunahme von fliegenden Mücken, Muscis volantes, begleitet werden, sollten Sie umgehend einen Augenarzt aufsuchen. Fünfte. Ermüdung oder Überanstrengung der Augen. Manchmal können auch übermüdete oder überanstrengte Augen zu vorübergehenden, unspezifischen Sehstörungen führen, die als Sterne oder Flimmern wahrgenommen werden. Wann sollten Sie einen Arzt aufsuchen? In den meisten Fällen sind die gelegentlichen Sterne harmlos. Wenn die Phänomene jedoch häufig auftreten, intensiver werden, mit Schmerzen, Kopfschmerzen oder anderen Symptomen, wie einem Schleier vor den Augen oder dem Gefühl, dass ein Vorhang heruntergeht, einhergehen. Oder wenn Sie plötzlich eine Vielzahl neuer Lichtblitze oder fliegender Punkte sehen, sollten Sie umgehend einen Augenarzt aufsuchen. Derart die Stimmung fest, das ist etwas, dies ist besonders wichtig, um ernsthafte Netzhautprobleme auszuschließen. Ich hoffe, diese Erklärungen helfen Ihnen weiter. Haben Sie noch weitere Fragen dazu?
Interessant. Was soll ich dazu noch groß sagen? Dann ist es halt bei mir und bei vielen Menschen dazu durchs Aufstehen, Blutdruckabfall oder durch Müdigkeit, was sie gerade gesagt hat, wenn sie eine sie ist. Oh, jetzt machen wir was Witziges. Ich suche einen Song, eine Heili-Song-Verarsche, die anfängt mit Deine Welt ist das Abflussrohr.
Sie meinen wahrscheinlich die satirische oder böse Version des Heidi-Liedes, die in vielen Schulhöfen und Jugendkreisen kursierte. Mhm. Die Textzeilen, die Sie nennen, passen perfekt dazu.
Oh oh.
Die Strophe, die Sie suchen, lautet im Originaltext oft so. Heidi, Heidi, deine Welt ist das Abflussrohr, Heidi, Heidi, denn hier unten bist du zu Haus. Dunkle Tunnel, Kakerlaken im Sonnenschein, Heidi, Heidi, brauchst du zum Glücklichsein. Manchmal gibt es auch Varianten wie, dort unten in den Tiefen, da lebt ne kleine Maid, freut sich am Nasebohren, ist glücklich alle Zeit. Dies ist keine offizielle Version, sondern eine Art Volkslied, das sich mündlich verbreitet hat. Es gibt keine einzelne Band oder Künstler, der dafür bekannt ist, da es ein loses Parodiephänomen ist. Auf Plattformen wie YouTube oder Smule finden sich aber häufiger Nutzer, die diese Version eingesungen oder mit Text hochgeladen haben, wenn sie danach suchen.
Okay, ich kenne den Text ein bisschen anders. Der klingt bei mir so: Heidi, deine Welt ist das Abflussrohr, grüne Pisse im Sonnenschein, dunkle Kacke, irgendwas.
Alles klar, vielen Dank für die Präzisierung. Es ist tatsächlich so, dass es von dieser Heidi-Verarsche zahlreiche Varianten gibt. Da es sich um ein informelles Volkslied handelt, das mündlich weitergegeben wird, entstehen immer wieder leicht unterschiedliche Versionen in verschiedenen Regionen oder Freundeskreisen. Ihre Version mit grüne Pisse im Sonnenschein und dunkle Kacke ist definitiv eine der bekannteren und derber klingenden Abwandlungen des Texts. Das zeigt nur, wie kreativ und humorvoll, wenn auch makaber, solche Parodien angepasst werden können. Es gibt, wie schon gesagt, keine offizielle Quelle oder Aufnahme dieser spezifischen Texte, da sie eben inoffiziell sind. Aber ihre Version passt perfekt in das Schema dieser Art von Satire.
Krass, krass, krass. Ist schon interessant alles. Ja. Das Lied, das habe ich noch so halb im Hinterkopf. Ja. Machen wir weiter. Es ist hier weiterhin wunderbar interessant. Was ist alles in Staub drin?
Staub ist keine einheitliche Substanz, sondern eine unglaublich vielfältige Mischung aus winzigen Partikeln, die in der Luft schweben oder sich auf Oberflächen ablagern. Die genaue Zusammensetzung hängt stark davon ab, wo der Staub herkommt. Ob er im Haus, in der Natur oder in einer industriellen Umgebung entsteht. Was ist im Hausstaub drin? Der Hausstaub ist der Staub, mit dem wir am häufigsten in Kontakt kommen. Er ist eine Mischung aus organischen und anorganischen Stoffen und wird oft als Bio-Cocktail bezeichnet. Hier sind die Hauptbestandteile. Hautschuppen. Der größte Anteil des Hausstaubs, oft bis zu 80% auf Möbeln, besteht aus abgestorbenen Hautzellen von Menschen und Haustieren. Wir verlieren ständig mikroskopisch kleine Hautpartikel. Textilfasern. Ein großer Teil stammt von unserer Kleidung, Teppichen, Polstermöbeln, Bettwäsche und Vorhängen. Das können Baumwolle, Wolle, synthetische Fasern, Polyester, Nylon oder sogar winzige Splitter von Daunen sein. Haare, menschliche und tierische Haare tragen ebenfalls zur Staubbildung bei. Hausstaubmilben und ihre Ausscheidungen. Das sind winzige Spinnentiere, die sich von Hautschuppen ernähren und besonders in Betten, Polstermöbeln und Teppichen leben. Ihre Kotpartikel sind ein Hauptauslöser für Hausstauballergien. Pollen, Pflanzenpartikel und Schimmelsporen. Diese gelangen von außen ins Haus und können ebenfalls allergische Reaktionen auslösen. Bakterien und Viren. Diese Mikroorganismen sind ebenfalls im Staub enthalten und können sich daran anlagern. Bodenteilchen. Winzige Sand-, Erd- oder Gesteinspartikel, die wir an unseren Schuhen von draußen hereintragen. Abrieb von Materialien. Dies kann Abrieb von Reifen, wenn das Haus an einer Straße liegt, Bremsstaub, aber auch winzige Partikel von Möbeln, Farben oder Baumaterialien sein. Schadstoffe. Im Hausstaub können sich auch verschiedene Chemikalien anreichern, die aus Produkten oder Materialien in der Wohnung stammen. Zum Beispiel Weichmacher, Phthalate, aus Kunststoffen wie PVC-Böden, Tapeten, Kinderspielzeug, Flammschutzmittel, aus Polstermöbeln, Teppichen, Elektronik, Holzschutzmittel und Biozide. Wenn alte Möbel oder Bauhölzer behandelt wurden. Schwermetalle. Zum Beispiel Blei, Cadmium, Zink, oft durch Verkehrsemissionen oder alte Farben. PAK. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe können durch Kerzenrauch, Tabakrauch oder verbranntes Material entstehen. Nahrungsreste, winzige Krümel und Reste von Lebensmitteln. Was ist Feinstaub? Feinstaub ist ein spezieller Typ von Staub, der aufgrund seiner geringen Größe, Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 10 Mikrometer, oft noch viel kleiner, besonders relevant für die Gesundheit ist, da er tief in die Atemwege eindringen kann. Feinstaub kann aus natürlichen Quellen stammen, wie Wüstensand, Vulkanausbrüche, Waldbrände, Pollen. Oder, was häufiger der Fall ist, menschengemacht sein. Verbrennungsprozesse, Auspuffgase von Fahrzeugen, besonders Dieselruß, Heizungen, Holzöfen, Ölheizungen, Industrieanlagen, Kraftwerken, Abrieb, Reifenabrieb, Bremsabrieb im Straßenverkehr, Landwirtschaft, Staub von Feldern, Tierhaltung, Baugewerbe, Staub von Baustellen, sekundärer Feinstaub. Dieser entsteht nicht direkt als Partikel, sondern durch chemische Reaktionen von gasförmigen Schadstoffen, wie Schwefeldioxid, Stickoxide, Ammoniak, in der Atmosphäre, die dann zu winzigen festen Partikeln kondensieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, Staub ist ein faszinierendes und komplexes Gemisch, egal ob im Haus oder in der Außenluft. Staub besteht aus einer Vielzahl von winzigen organischen und anorganischen Partikeln, deren genaue Zusammensetzung stark von der Umgebung und den Aktivitäten in ihr abhängt. Haben Sie weitere Fragen zur Staubzusammensetzung oder zu den Auswirkungen auf die Gesundheit?
Nee, nee. Mir ging es hauptsächlich gerade nur um den Hausstaub, aber davon wusste ich auch schon einige Sachen. So. Genau. Ach, es gibt noch ein paar Fragen. Das wird ja immer interessanter werden. Nehmen wir mal wieder ein interessanteres Thema. Zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges, also zu Hitlerzeiten, wie viel Kilowatt gab es da im Stromnetz?
Es ist schwierig, eine exakte Zahl in Kilowatt für das gesamte deutsche Stromnetz zur Zeit des Zweiten Weltkrieges von 1939 bis 1945 anzugeben, da die Netzarchitektur und die Messmethoden anders waren als heute und die Kriegsjahre zu erheblichen Störungen und Zerstörungen führten. Allerdings können wir uns der Größenordnung über die Bruttostromerzeugung nähern, da diese die installierte Leistung der Kraftwerke widerspiegelt, die ins Netz einspeisen konnten. Laut Wikipedia betrug die Bruttostromerzeugung in Deutschland 1935 20,9 Terawattstunden. Terawattstunden. 1940 35,4 Terawattstunden. 1945 17,8 Terawattstunden. Wichtige Punkte zur Interpretation dieser Zahlen. 1. TWh ist eine Energiemenge, keine Leistung. Terawattstunden. TWh geben die Menge an Strom an, die über ein Jahr erzeugt wurde. Leistung wird in Watt W, Kilowatt, KW, Megawatt, MW oder Gigawatt, GW angegeben und beschreibt, wie viel Energie pro Zeiteinheit geliefert werden kann. 2. Umrechnung ist komplex. Um von TWh auf eine durchschnittliche Leistung, KW oder GW zu schließen, müsste man die tatsächliche Betriebszeit der Kraftwerke und die durchschnittliche Auslastung kennen, was für die damalige Zeit schwierig ist. Grob überschlagen. Eine Terawattstunde pro Jahr entspricht einer durchschnittlichen Dauerleistung von etwa 114 Megawatt, einer Terawattstunde, / 8760 Stunden pro Jahr. Für 1940 35,4 Terawattstunden würde das einer durchschnittlichen Leistung von ca. 4035 Megawatt oder 4,035 Gigawatt entsprechen. Das ist die durchschnittlich erzeugte Leistung über das ganze Jahr. Die maximale installierte Leistung, die Kilowatt, die es im Stromnetz gab, wäre deutlich höher gewesen, da Kraftwerke nicht immer unter Volllast laufen und Reservekapazitäten vorhanden sein müssen. 3. Netzstruktur. Das deutsche Stromnetz war damals schon relativ weit entwickelt und umfasste Hochspannungsleitungen, 220 kV und 110 kV, zur Übertragung größerer Leistungen. Es gab bereits ein Verbundsystem, auch wenn dieses nach dem Krieg durch die Teilung Deutschlands wieder getrennt wurde. 4. Kriegsbedingte Einflüsse. Der Zweite Weltkrieg hatte immense Auswirkungen auf die Energieversorgung. Es kam zu Zerstörungen von Kraftwerken und Leitungen durch Bombenangriffe, Materialmangel und Kohleknappheit, was die tatsächliche verfügbare Leistung im Laufe des Krieges stark reduzierte. Dies zeigt sich auch am deutlichen Rückgang der Stromerzeugung auf 17,8 Terawattstunden im Jahr 1945. Fazit. Eine genaue Zahl der Kilowatt im Stromnetz ist schwer zu nennen, da es sich um eine Momentaufnahme der installierten Leistung, Kapazität handeln würde, die schwankte und durch den Krieg stark beeinträchtigt war. Basierend auf der Bruttostromerzeugung von 35,4 Terawattstunden im Jahr 1940 kann man von einer durchschnittlich erzeugten Leistung von etwa 4 Gigawatt GW ausgehen. Die installierte Gesamtkapazität des Kraftwerksparks, die das Netz speisen konnte, lag aber sicherlich einige Gigawatt höher als diese Durchschnittsleistung.
Doch schon so viel. Ich hätte mit weniger geschätzt. Das ist höchst interessant. Und dass es anders gezählt wurde als Elektriker, ist es schon ein interessantes Themengebiet. Das ist ja mal interessant. Wie war der Strombedarf im Ersten Weltkrieg in Deutschland?
Der Strombedarf in Deutschland während des Ersten Weltkriegs von 1914 bis 1918 unterscheidet sich erheblich von dem im Zweiten Weltkrieg oder heute. Die Elektrifizierung war zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch nicht so weit fortgeschritten. Hier sind einige wichtige Punkte, die den Strombedarf und die Versorgungslage im Ersten Weltkrieg charakterisieren. 1. Geringerer Gesamtverbrauch. Der gesamte Stromverbrauch war im Vergleich zu späteren Jahrzehnten und insbesondere zum Zweiten Weltkrieg noch relativ gering. Viele Haushalte und ländliche Gebiete waren noch gar nicht elektrifiziert. Beleuchtung wurde oft noch mit Gas oder Petroleum betrieben. 2. Fokus auf Industrie und Rüstung. Der Haupttreiber des Strombedarfs war die Industrie, insbesondere die Rüstungsindustrie. Mit Kriegsbeginn wurde die Produktion von Waffen, Munition und Ausrüstung massiv hochgefahren. Dies erforderte eine erhöhte Energiezufuhr für Maschinen und Produktionsprozesse. 3. Kohle als dominierender Energieträger. Elektrizität wurde fast ausschließlich aus Kohle erzeugt. Deutschland war reich an Kohlevorkommen, aber der Krieg führte zu massiven Problemen bei der Kohleförderung und Indusverteilung. Mangel an Arbeitskräften, Transportprobleme durch die Überlastung der Eisenbahn für Militärtransporte. Dies führte zu Engpässen in der Stromversorgung. 4. Einsparungsmaßnahmen. Aufgrund des Rohstoffmangels und der angespannten Versorgungslage wurden Einsparungen notwendig. Zum Beispiel wurden Glühlichtbrenner durch Sparbrenner ersetzt. Die Wattzahl elektrischer Lampen in Haushalten auf maximal 60 Watt reduziert. Es kam zu Einschränkungen in der öffentlichen Beleuchtung und bei privaten Verbrauchern. 5. Dezentrale Stromerzeugung. Während sich bereits ein Verbundnetz zu entwickeln begann, war die Stromerzeugung noch stärker dezentral organisiert als im Zweiten Weltkrieg. Viele Städte und größere Fabriken betrieben eigene Elektrizitätswerke. Die großen Übertragungsnetze, wie wir sie heute kennen, waren noch im Aufbau begriffen. 6. Qualität der Kohle. Die Qualität der zur Stromerzeugung verwendeten Kohlen sank im Verlauf des Krieges, da bessere Kohle für kriegswichtige Industrien oder den Transport priorisiert wurde. Dies schadete den Anlagen und reduzierte die Effizienz der Stromerzeugung. Quantitative Angaben sind schwer zu finden. Genaue Zahlen zur gesamten produzierten oder verbrauchten Strommenge in TWh für die Jahre des Ersten Weltkriegs sind schwieriger zu finden als für die späteren Jahrzehnte. Die Statistik war damals noch nicht so umfassend und die Kriegsbedingungen erschwerten die Erfassung. Es ist jedoch klar, dass die Gesamtleistung des Stromnetzes und der Stromverbrauch ein Vielfaches geringer waren als im Zweiten Weltkrieg oder in den 1930er Jahren. Als Vergleichspunkt. 1913 gab es in Deutschland 4040 Elektrizitätswerke mit einer Gesamtleistung von 2100 Megawatt, 2,1 Gigawatt. Das ist die installierte Kapazität vor Kriegsbeginn. Im Vergleich dazu hatte Deutschland 1940 eine durchschnittlich erzeugte Leistung von über 4 Gigawatt und eine deutlich höhere installierte Kapazität. Dies verdeutlicht den enormen Unterschied in der Elektrifizierung zwischen den beiden Weltkriegen. Der Erste Weltkrieg war in Bezug auf die Energieversorgung eher von Mangelwirtschaft und Improvisation geprägt, um den Rüstungsbedarf decken zu können, während die zivile Versorgung oft untergeordnet war.
Boah, schon höchst interessant alles. Ich habe noch eine Frage dazu. War dieser Strombedarf oder dieses Stromnetz staatlich oder hat das schon Firmen gehört im Ersten und Zweiten Weltkrieg?
Die Eigentumsverhältnisse und die Organisation des Stromnetzes in Deutschland waren sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg eine Mischung aus staatlichem, kommunalem und privatem Besitz, wobei sich die Gewichtung und der Grad der staatlichen Kontrolle über die Zeit hinweg verschoben haben. Erster Weltkrieg von 1914 bis 1918. Gemischte Eigentumsverhältnisse. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs war die deutsche Elektrizitätswirtschaft noch relativ jung und von einer Vielzahl von Akteuren geprägt. Kommunale Stadtwerke. Viele Städte betrieben ihre eigenen Elektrizitätswerke zur Versorgung der lokalen Haushalte und Gewerbe. Dies war oft der Ursprung der Energieversorgung in vielen Regionen. Private Unternehmen. Es gab bereits große private Energieunternehmen wie RWE Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk und andere Gesellschaften, die auch den Ausbau von Überlandnetzen vorantrieben. Industrieeigene Kraftwerke. Viele Großbetriebe, insbesondere in der Schwerindustrie, erzeugten ihren Strom selbst für den Eigenbedarf. Diese waren oft nicht in das öffentliche Netz integriert. Zunehmende staatliche Kontrolle während des Krieges. Mit dem Kriegsausbruch und dem steigenden Bedarf der Rüstungsindustrie an Energie sowie den Problemen bei der Kohleversorgung nahm der Staat zunehmend Einfluss auf die Elektrizitätswirtschaft. Das Ermächtigungsgesetz von 1914 gab dem Reich weitreichende Kontrollmöglichkeiten über die Wirtschaft. Es ging primär darum, die Versorgungssicherheit für die Kriegswirtschaft zu gewährleisten. Dies geschah oft durch Regulierung und Zwangswirtschaft diese, weniger durch direkte Verstaatlichung aller Anlagen. Zwischenkriegszeit und Zweiter Weltkrieg. Von 1939 bis 1945. Nach dem Ersten Weltkrieg setzte sich der Trend zu größeren und vernetzteren Strukturen fort. Die Weimarer Republik sah Bestrebungen zur Verbundwirtschaft und einer stärkeren staatlichen Rolle. Entstehung großer Verbundunternehmen. In der Zwischenkriegszeit bildeten sich größere, oft gemischt wirtschaftliche Unternehmen, das, bei denen Länder oder der Staat Beteiligungen hielten, aber auch private Kapitalgeber involviert waren. Beispiele sind Preußen Elektra. Hier hielt der preußische Staat einen Großteil der Anteile, zum Beispiel 83,6% an der 1929 gegründeten Weber, zu der Preußen Elektra gehörte. Elektrowerke AG von EWAG. Dieses Unternehmen war in Reichsbesitz und spielte eine zentrale Rolle beim Aufbau der Reichssammelschiene N, einem wichtigen 220 kV Höchstspannungsnetz, das im Zweiten Weltkrieg für die Energieversorgung der Rüstungsindustrie, zum Beispiel Aluminiumwerke, Buna-Werke, von entscheidender Bedeutung war. RWE. blieb weiterhin ein großes privates Unternehmen, hatte aber wie alle anderen auch eine wichtige Rolle im Gesamtnetz. Staatliche Steuerung unter den Nationalsozialisten. Während der NS-Zeit, Zweiter Weltkrieg, wurde die Elektrizitätswirtschaft noch stärker in den Dienst der Kriegswirtschaft gestellt. Es gab eine umfassende staatliche Lenkung und Planung. Auch wenn die Unternehmen, wie RWE, weiterhin formal privat sein konnten, unterlagen sie strengen Vorgaben und Anweisungen des Staates, insbesondere des Reichswirtschaftsministeriums und des sogenannten Reichslastverteilers, der die Verteilung des Stroms zentral koordinierte. Ziel war die Maximierung der Energieversorgung für die Rüstungsindustrie und die Sicherstellung der Versorgung für kriegswichtige Bereiche. Zusammenfassend. In beiden Weltkriegen gab es in Deutschland ein Nebeneinander von privaten, kommunalen und staatlichen Akteuren in der Stromversorgung. Im Laufe der Zeit und insbesondere unter den Zwängen der Kriegsführung nahm der Einfluss und die Kontrolle des Staates über die gesamte Elektrizitätswirtschaft jedoch stark zu. Während im Ersten Weltkrieg primär regulatorische Eingriffe erfolgten, kam es in der Zwischenkriegszeit zu wichtigen Verstaatlichungen, zum Beispiel EWAG, und zu NS-Zeiten zu einer sehr starken zentralen Steuerung und Lenkung der gesamten Energieversorgung im Interesse der Kriegswirtschaft.
Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui, gut zu wissen. Also dieses A, was er am Anfang gesagt hat, steht da so nicht im Text drin. Und aus irgendeinem Grund hatte ich so ein hohes Quietschen gehabt, aber kann das jetzt wirklich durch die Audiodatei? Ich weiß es nicht. Naja gut, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier noch so für schöne Fragen. Machen wir mal mit dieser technischen Frage hier weiter. Ja. Es gibt ja eine Mikrowelle, die Sachen erwärmen, erhitzen kann. Wieso gibt es keine Mikrowelle, die die Atome langsamer machen kann und somit die Dinge kühlen kann? Wieso gibt es so etwas nicht?
Sie stellen eine faszinierende Frage, die tief in die Physik der Materie und der Mikrowellen eintaucht. Kurz gesagt, Mikrowellen sind von ihrer Natur her dazu gedacht, Energie zuzuführen, die die Atome schneller schwingen lässt. Es ist physikalisch extrem aufwendig, Atome gezielt durch Mikrowellenstrahlung zu verlangsamen und damit zu kühlen. Lassen Sie uns die Gründe dafür genauer betrachten. Erste. Wie eine Mikrowelle erwärmt. Eine typische Haushaltsmikrowelle erzeugt elektromagnetische Wellen im Mikrowellenbereich, meist um 2,45 GHz. Diese Wellen interagieren hauptsächlich mit Wassermolekülen, aber auch mit anderen polaren Molekülen in den Lebensmitteln. Wassermoleküle sind dipolarenders. Das heißt, sie haben eine positive und eine negative Ladungsseite. Das elektrische Feld der Mikrowellen wechselt sehr schnell seine Richtung. Die Wassermoleküle versuchen, sich an dieses wechselnde Feld auszurichten. Diese ständige Ausrichtung und Drehung erzeugt Reibung auf molekularer Ebene. Reibung ist eine Form von Energie, die in Wärme umgewandelt wird. Wärme ist nichts anderes als die schnellere, ungerichtete Bewegung von Atomen und Molekülen. Daher führt die Mikrowellenstrahlung Energie zu, die die Moleküle in Schwingung versetzt und dadurch erwärmt. Zweite. Warum Kühlen mit Mikrowellen extrem schwierig ist und nicht praktikabel. Energieentzug versus Energiezufuhr. Kühlen bedeutet, einem System Energie, Wärme, zu entziehen und die ungeordnete Bewegung von Atomen und Molekülen zu verringern. Mikrowellen sind aber per Definition eine Form von Strahlung, die Energie zuführt. Es ist wie der Versuch, ein Auto mit dem Gaspedal zum Bremsen zu bringen. Grundprinzipien der Kühlung. Die gängigen Kühlmethoden, Kühlschrank, Gefrierschrank, basieren auf dem Prinzip der Wärmeübertragung. Ein Kältemittel nimmt Wärme auf und gibt sie an anderer Stelle wieder ab, zum Beispiel an die Umgebung. Hierbei wird aktiv Energie vom zu kühlenden Objekt wegtransportiert. Quantenmechanische Kühlung, Labor. In hochspezialisierten Forschungslaboren gibt es Methoden, Atome mit Hilfe von Laserlicht und manchmal auch Mikrowellen im Zusammenhang mit komplexen Fallen zu kühlen. Und zwar bis auf Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt. Bose-Einstein-Kondensate. Dies geschieht durch sehr präzise aufeinander abgestimmte Laserstrahlen, die den Impuls von Photonen nutzen, um die Bewegung von Atomen in eine bestimmte Richtung zu bremsen. Es ist ein hochkomplexer quantenmechanischer Prozess, der auf einzelnen Atomen oder sehr kleinen Gaswolken wirkt, nicht auf einem Steak oder einer Suppe. Die Mikrowellen, die hier manchmal zum Einsatz kommen, dienen meist nicht der direkten Kühlung, sondern der Manipulation von Energieniveaus der Atome in den Fallen oder für die Messung. Es ist also keine Mikrowelle zum Kühlen, wie wir sie uns im Haushalt vorstellen würden. Kein selektiver Energieentzug. Eine Haushaltsmikrowelle bestrahlt die gesamte Substanz. Um zu kühlen, müsste man selektiv die kinetische Energie der Moleküle entziehen. Dies ist mit breitbandiger Mikrowellenstrahlung, die zur Erwärmung genutzt wird, nicht möglich. Thermodynamische Effizienz. Selbst wenn es theoretisch eine Möglichkeit gäbe, wäre der Energieaufwand, um einem Objekt durch direkte Strahlung Energie zu entziehen, immens und extrem ineffizient im Vergleich zu konventionellen Kältemethoden. Fazit. Das physikalische Prinzip, auf dem Mikrowellen basieren, ist die Zufuhr von Energie, die Moleküle schneller bewegen lässt und somit Wärme erzeugt. Das Gegenteil, gezieltes Verlangsamen von Atomen in einem makroskopischen Objekt durch Mikrowellenstrahlung zur Kühlung, ist mit den uns bekannten und praktikablen Technologien nicht umsetzbar. Die Kühlung von Atomen im Labor ist ein hochspezialisiertes Forschungsfeld, das nichts mit dem Prinzip einer Mikrowelle zum Erwärmen von Speisen zu tun hat.
Interessant, interessantes Thema, ja. Habe ich aus dem Podcast Die Sprechstunde oder war das aus von Dr. Freud, einer der Videos mit der Lasagne, kann das gewesen sein. Da war diese Frage mit der Mikrowelle drin gewesen. Aber aus irgendeinem Grund sagt Gemini die ganze Zeit ey zu mir. So, das haben wir erledigt. Oh, machen wir mal hier mit weiter. Erkennt eine Apple Watch oder anderes Accessoire in dieser Richtung, Smartwatch, wenn ich am Pimpern bin?
Gute Frage. Smartwatches wie die Apple Watch sind nicht darauf ausgelegt, sexuelle Aktivität spezifisch zu erkennen oder zu kategorisieren. Sie können aber durchaus die physiologischen Daten aufzeichnen, die dabei anfallen. Hier ist, wie das funktioniert.
Ja,
Was
brauche ich jetzt
Smartwatches?
nicht. Okay, gut, es gibt hier noch ein Fazit, das kann ich ja mal selbst vorlesen. Deine Apple Watch oder ähnliche Smartwatches wird nicht automatisch erkennen, dass du Sex hast. Sie wird aber die körperliche Reaktion wie Herzfrequenzen, Bewegungen und als allgemeine körperliche Aktivitäten aufzeichnen. Wenn du diese Daten spezifisch checken möchtest, müsstest du eine spezielle Drittanbieter-App nutzen und die Aufzeichnung manuell starten. Interessiert es dich, wie genau die Uhren andere Aktivitäten wie Laufen und Schwimmen erkennen? Das ist eine gute Frage. Wie erkennen Smartwatches Laufen und Schwimmen?
Smartwatches nutzen eine Kombination aus verschiedenen Sensoren und intelligenten Algorithmen, um Aktivitäten wie Laufen und Schwimmen zu erkennen und detailliert zu verfolgen. Hier sind die Hauptkomponenten und wie sie zusammenarbeiten. Erkennung von Laufen. Beim Laufen kommen hauptsächlich diese Sensoren zum Einsatz. Beschleunigungssensor, Accelerometer. Dies ist der wichtigste Sensor für die grundlegende Bewegungserkennung. Er misst Beschleunigungen in drei Achsen. Beim Laufen erzeugt jeder Schritt, jeder Armschwung und jede Bewegung des Oberkörpers ein charakteristisches Muster von Beschleunigungen und Verzögerungen. Die Smartwatch analysiert diese Muster, um Schritte zu zählen, die Schrittfrequenz, Kadenz, zu bestimmen und zu unterscheiden, ob du gehst oder läufst. Laufen hat oft einen stärkeren vertikalen Impuls und eine höhere Frequenz. Gyroskop ergänzt den Beschleunigungssensor, indem es die Orientierung und Drehbewegungen der Uhr im Raum erfasst. Dies hilft, die Bewegungsmuster noch genauer zu interpretieren. GPS, Global Positioning System. Für Outdoor-Läufe ist GPS entscheidend. Es verfolgt deinen genauen Standort und wie er sich im Laufe der Zeit ändert. Daraus berechnet die Uhr Distanz, wie weit du gelaufen bist, Tempo/Geschwindigkeit, wie schnell du eine bestimmte Strecke zurücklegst, Route, die genaue Strecke, die du zurückgelegt hast, Höhenmeter. Wenn du bergauf oder bergab läufst, manche Uhren haben dafür auch einen Barometer/Altimeter. Herzfrequenzsensor misst deinen Puls. Beim Laufen steigt die Herzfrequenz typischerweise in bestimmte Trainingszonen, was dem Algorithmus hilft, die Intensität der Aktivität zu bestätigen und den Kalorienverbrauch zu schätzen. Algorithmen und maschinelles Lernen. Die gesammelten Rohdaten der Sensoren werden durch komplexe Algorithmen und maschinelles Lernen verarbeitet. Diese Algorithmen wurden mit riesigen Datensätzen von echten Läufern trainiert, um die spezifischen Muster des Laufens von anderen Aktivitäten zu unterscheiden und die Metriken wie Schrittlänge, Pace und Distanz präzise zu berechnen. Viele Uhren können das Laufen auch automatisch erkennen, wenn die Bewegungsmuster für eine gewisse Zeit den Kriterien entsprechen. Erkennung von Schwimmen. Das Schwimmen ist anspruchsvoller für Smartwatches, da GPS unter Wasser nicht zuverlässig funktioniert und Wasser die optischen Herzfrequenzsensoren beeinträchtigen kann. Beschleunigungssensor und Gyroskop. Auch hier sind diese Sensoren zentral. Sie erfassen die sehr spezifischen, sich wiederholenden Armbewegungen, Schwimmzüge und Körperrotationen, die für die verschiedenen Schwimmstile, Kraulen, Brustschwimmen, Rückenschwimmen, Schmetterling, charakteristisch sind. Algorithmen für Schwimmstile und Bahnen. Die Smartwatch-Software wurde darauf trainiert, die einzigartigen Bewegungsmuster jedes Schwimmstils zu erkennen. Die Uhr kann anhand der erfassten Bewegungen Schwimmzüge zählen. Wie viele Züge pro Bahn du machst. Schwimmstil erkennen. Automatische Erkennung, ob du Kraul, Brust etc. schwimmst. Bahnen zählen. Dies ist besonders clever. Die Uhr erkennt den Stoß von der Wand, Start einer neuen Bahn, durch eine plötzliche starke Beschleunigung und oft eine kurze Phase ohne Armbewegungen, Gleiten, Distanz. Durch die Kombination der Bahnenanzahl mit der zuvor eingestellten Bahnlänge, die du der Uhr mitteilen musst, kann die Gesamtdistanz berechnet werden. SWOLF-Wert. Viele Schwimm-Smartwatches berechnen den SWOLF-Wert, Swim plus Golf. Eine Effizienzmetrik, die die Anzahl der Schwimmzüge pro Bahn plus die Zeit pro Bahn misst. Ein niedrigerer SWOLF-Wert bedeutet effizienteres Schwimmen. Wasserdichtigkeit. Grundvoraussetzung für jede Schwimm-Smartwatch ist natürlich eine entsprechende Wasserdichtigkeitsklassifizierung, oft 5 ATM oder 10 ATM, um Schäden durch Wasser zu verhindern. Herzfrequenz unter Wasser. Optische Herzfrequenzsensoren können unter Wasser weniger genau sein, da Wasser und die Bewegung des Handgelenks die Messung stören können. Manche Schwimmer nutzen für genauere Daten spezielle Brustgurte, die unter Wasser funktionieren und die Daten an die Uhr senden. Open Water Schwimmen. Für das Schwimmen im offenen Wasser versuchen einige Uhren, GPS-Signale zu erfassen, wenn das Handgelenk mit der Uhr aus dem Wasser kommt, zum Beispiel beim Kraulen. Die Genauigkeit ist hier aber oft geringer als beim Laufen. Zusammenfassend. Smartwatches nutzen ein ausgeklügeltes Zusammenspiel von Beschleunigungssensoren, Gyroskopen, GPS, wenn verfügbar, und optischen Herzfrequenzsensoren, gepaart mit hochentwickelten Algorithmen und maschinellem Lernen, um die spezifischen Bewegungsmuster von Laufen und Schwimmen zu erkennen, zu differenzieren und detaillierte Leistungsdaten zu liefern. Die Präzision hängt dabei von der Qualität der Sensoren und der Komplexität der Software ab.
Jo, das dachte ich mir schon, dass das alles irgendwie zusammenhängt. Alle Sachen irgendwie dann zusammen ausgewertet werden. Das ist eine interessante Frage. Wie teuer ist ein maßgeschneiderter Anzug von einem Schneider?
Die Kosten für einen maßgeschneiderten Anzug von einem Schneider können stark variieren und hängen von mehreren Faktoren ab. Es gibt hierbei auch den wichtigen Unterschied zwischen Maßkonfektion und Vollmaß, Bespoke. Preisspanne für maßgeschneiderte Anzüge in Deutschland. Generell können Sie mit folgenden Preisbereichen rechnen. Maßkonfektion. Made to measure. Ab ca. 500 Euro bis 1500 Euro. Dies ist die häufigste Form des Maßanzugs. Hier wird ein vorhandenes Grundschnittmuster des Schneiders an Ihre individuellen Körpermaße angepasst. Es gibt eine Auswahl an Stoffen, Schnitten und Details. Die Anfertigung erfolgt oft teilweise maschinell. Und es gibt in der Regel eine oder zwei Anproben. Dies ist eine gute Option, um eine deutlich bessere Passform als bei der Stange zu bekommen, ohne das Budget zu sprengen. Vollmaß. Bespoke. Ab ca. 2500 Euro bis 7000 Euro und deutlich mehr. Dies ist die Königsklasse der Schneiderkunst. Hier wird ein komplett individuelles Schnittmuster nur für Sie von Hand erstellt. Der Anzug wird weitgehend von Hand genäht. Und es gibt mehrere Anproben, oft 3 bis 5, bei denen der Anzug im Entstehungsprozess immer wieder an Ihre Figur angepasst wird. Die Stoffauswahl ist nahezu unbegrenzt und jedes Detail kann individuell bestimmt werden. Dies ist ein Investment in ein Unikat mit perfekter Passform und höchster Qualität. Faktoren, die den Preis beeinflussen. 1. Stoffqualität. Dies ist einer der größten Preistreiber. Hochwertige Schurwolle, zum Beispiel Super 120S, 150S, Kaschmir, Seidenmischungen oder seltene Stoffe wie Vicuna können den Preis erheblich steigern. Günstigere Anzüge verwenden oft Wollmischungen oder weniger feine Schurwollqualitäten. 2. Verarbeitung. Geklebt, fused. Dies ist die günstigste Verarbeitungsart, bei der die Einlagen mit Hitze und Klebstoff fixiert werden. Findet man eher bei günstigerer Maßkonfektion. Halbeinlage, Half Canvas. Die Einlage im Brustbereich ist fest genäht, der Rest geklebt. Bietet eine bessere Passform und Haltbarkeit. Volleinlage, Full Canvas. Die gesamte Vorderseite des Sakkos ist mit einer flexiblen Leineneinlage von Hand fixiert. Das Sakko fällt natürlicher, passt sich der Körperform an und ist deutlich langlebiger. Dies ist bei Vollmaßanzügen Standard. 3. Grad der Individualisierung und Handarbeit. Wie viele Details können Sie selbst bestimmen? Werden Knopflöcher von Hand genäht? Wie aufwendig sind die Nähte? Mehr Handarbeit bedeutet immer einen höheren Preis. 4. Reputation und Standort des Schneiders. Ein renommierter Schneider in einer Metropole, zum Beispiel Berlin, München, Hamburg, mit langer Tradition, wird in der Regel höhere Preise verlangen als ein kleineres Atelier in einer weniger zentralen Lage. 5. Anzahl der Teile. Ein zweiteiliger Anzug, Sakko und Hose, ist die Standardoption. Ein dreiteiliger Anzug, mit Weste, ist entsprechend teurer. Ein maßgeschneiderter Anzug ist eine Investition, sei, die sich durch eine unvergleichliche Passform, höheren Tragekomfort und oft auch eine längere Haltbarkeit auszeichnet. Es ist ratsam, sich bei verschiedenen Schneidern zu informieren, Musterstoffe anzusehen und sich ausführlich beraten zu lassen, um den Anzug zu finden, der am besten zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget passt.
Ich musste mal das Fenster, die Tür öffnen, ich brauchte mal frische Luft. Und ich bin noch mal ein bisschen aufgestanden. Es ist ja mal wieder ja alles sehr interessant. Meine Güte, jetzt habe ich dazu aber eine Frage.
Könnte so ein Schneider mir den Sanji-Anzug von One Piece machen?
Ja, ein erfahrener Schneider kann dir definitiv einen Sanji-Anzug aus One Piece Maß schneidern. Oh. Ob es sich um seinen klassischen schwarzen Doppelreiher oder eine andere seiner Anzugvarianten handelt, wie zum Beispiel der rote Anzug aus Wano oder sogar der Raid Suit ohne die Germa 66-Technologie. Ein guter Schneider kann die Details und die Passform umsetzen. Was bei Sanjis Anzug zu beachten ist? 1. Stil und Passform. Sanjis Anzüge sind oft doppelreihig geschnitten, mit einer sehr schlanken Silhouette und einer betonten Taille. Ein Maßschneider kann diese spezifische Passform, die für eine Anime-Figur oft übertrieben schlank ist, so anpassen, dass sie an deiner realen Figur gut aussieht und bequem ist. 2. Farbe und Stoff. Sein klassischer Anzug ist Schwarz-Ei, mit einem oft weißen Hemd und schwarzer Krawatte. Die Stoffauswahl ist entscheidend für den Fall und die Optik. Ein Schneider kann dir hier hochwertige Wollstoffe, zum Beispiel Super 100 HS bis Super 130 AS für eine schöne fließende Optik, empfehlen, die den Look authentisch wirken lassen. 3. Details. Revers. Die Form der Revers, oft spitz zulaufend, spitzes Revers oder Peak Lapel, ist charakteristisch. Knöpfe. Die Anordnung der Knöpfe bei einem Doppelreiher. Taschen. Die Art der Taschen, oft paspellierte Taschen ohne Patte. Manschettenknöpfe. Sanji trägt oft Manschettenknöpfe, die natürlich auch berücksichtigt werden können. Schuhe. Auch wenn der Schneider keine Schuhe macht, ist es wichtig, die charakteristischen schwarzen Schuhe von Sanji zu berücksichtigen, da sie Teil seines Blick-Lag-Images sind. 4. Raid Suit. Ohne Technologie. Wenn du den Look von Sanjis Stealth Black Raid Suit anstrebst, also die äußere Erscheinung ohne die speziellen Fähigkeiten, kann ein Schneider auch hier die formschlüssige Silhouette, den Kragen, die Handschuhe und die Stiefelabdeckungen als separate Teile realistisch umsetzen. Das wäre dann eher ein Cosplay-Kostüm auf höchstem Schneiderniveau, das sehr präzise auf deinen Körper zugeschnitten ist. Worauf du achten solltest? Bilder und Referenzen. Nimm am besten viele Referenzbilder von Sanjis Anzug aus dem Anime/Manga mit zum Schneider. Je detaillierter deine Vorstellungen sind, desto besser kann der Schneider sie umsetzen. Art des Maßanzugs. Sei dir bewusst, ob du eine Maßkonfektion, individuelle Anpassung eines bestehenden Schnitts, günstiger oder einen echten Vollmaßanzug, komplett von Grund auf für dich gemacht, teurer und aufwendiger möchtest. Für einen so spezifischen Look wie Sanjis Anzug könnte ein Vollmaßanzug die beste Option sein, um die Details und die Passform perfekt hinzubekommen.
Das ist toll.
Spezialisierung? Einige Schneider sind erfahrener mit klassischen Businessanzügen. Frage, ob der Schneider bereits Erfahrung mit ungewöhnlicheren oder cosplaynahen Aufträgen hat, um sicherzustellen, dass er deine Vision versteht und umsetzen kann. Ein Maßschneider ist der ideale Ansprechpartner, um ein einzigartiges und hochwertiges Kleidungsstück anzufertigen, das perfekt sitzt und deine Wünsche, auch wenn sie aus der Welt von One Piece stammen, Realität werden lässt.
Also, das Dumme ist, ich habe zu viel Bauch. Deshalb müsste man erstmal einen Schneider generell fragen. Zweitens wäre mir der Preis aktuell noch zu teuer und ich würde, wenn dann eh nur die Variante nehmen, dass man aus einem bestehenden Anzug den irgendwie an mich anpasst. Ja, das andere ist einfach enorm zu teuer, finde ich. Also für einen Anzug, wie oft trage ich den? 2-3 Mal im Jahr, wenn es hochkommt, ja. Muss man da mal gucken. Also ich habe mir zumindest in meiner Amazon-Wishlist ist der Sanji-Anzug drin, aber wegen meinem Bauchfett und generell, weil ich so relativ dick und groß bin, kann das sein, dass dieser Anzug nicht passen würde. Wir haben jetzt auch für einen JGA, diese Datei werde ich dann wohl doch erst danach veröffentlichen, haben wir auch verschiedene Kostüme oder ich zumindest verschiedene Kostüme gekauft gehabt. Diese standardmäßigen Strampler, Pikachu, Einhorn, die sind halt auch nur bis maximal eine Körpergröße von 1,90, wenn es hochkommt, ausgelegt. Das ist selbst für mich in der Weite zu eng. Dann haben wir halt auch so Sachen, habe ich mal spaßeshalber den Sailor Moon Kostüm eingekauft. Das ist halt echt nur für Mädels mit einer Körpergröße von 1,60, 1,70. Das geht nicht anders, ja. Aber das ist halt echt eng, das passt halt nicht, ja. Genau, so. Habe ich da jetzt schon einen Haken in meiner Liste gemacht? Ja, habe ich schon gemacht. Oh, jetzt machen wir wieder eine technische Frage. Wie funktioniert der technische Netzwerk Gedöns oder, machen wir nochmal Abbruch. In Steam kann ich ja Steam in Home Streaming machen. Dieser Stream von einem Spiel funktioniert ja auch so, dass mein PC zu Hause sitzt und ich zum Beispiel jetzt in einem externen WLAN mit meinem iPad drin bin und dort drüber dann das Spiel streame. Wie funktioniert das technisch?
Steam In-Home Streaming, das heute unter dem Oberbegriff Steam Remote Play läuft und auch das Streaming über das Internet, ehemals Steam Link Anywhere beinhaltet, ist eine beeindruckende Technologie, die es dir ermöglicht, Spiele auf einem leistungsstarken PC zu Hause auszuführen und das Bild und den Ton auf ein anderes Gerät zu streamen wie dein iPad. Hier ist, wie es technisch funktioniert, das Grundprinzip. Im Kern ist Steam Remote Play eine Art Video- und Audio-Streaming-Dienst für Spiele. Dein Gaming-PC zu Hause ist der Host oder Server, der das Spiel tatsächlich berechnet, rendert und ausführt. Dein iPad oder ein anderes Gerät wie Laptop, Smart TV, Raspberry Pi ist der Client oder Empfänger, der lediglich den Video- und Audio-Stream empfängt und deine Eingaben, Touch, Controller, Tastatur/Maus, an den Host zurücksendet. Die technischen Schritte und Komponenten. 1. Spielausführung auf dem Host-PC. Das Spiel wird auf deinem leistungsstarken Gaming-PC ganz normal gestartet und läuft dort mit voller Leistung. Während das Spiel läuft, erfasst Steam das gerenderte Bild und den Ton direkt von der Grafikkarte und dem Audiosystem. 2. Echtzeitkodierung. Encoding. Die erfassten Video- und Audiodaten werden in Echtzeit komprimiert und kodiert. Steam verwendet dafür in der Regel den H.264 Videocodec oder neuere wie H.265 für noch bessere Effizienz, der eine gute Balance zwischen Bildqualität und Dateigröße bietet. Diese Kodierung kann entweder per Software, über die CPU oder, und das ist entscheidend für gute Performance, per Hardware-Kodierung, über die Grafikkarte, zum Beispiel Nvidia NVENC, AMD VCE/AMF, Intel QuickSync Video erfolgen. Hardware-Kodierung entlastet die CPU des Hosts erheblich und sorgt für geringere Latenz. 3. Übertragung über ein spezialisiertes Netzwerkprotokoll. Die kodierten Video- und Audiodaten werden über ein von Valve entwickeltes Low-Latency-Netzwerkprotokoll an den Client gesendet. Dieses Protokoll ist darauf optimiert, die Verzögerung, Latenz, zwischen deiner Eingabe auf dem Client und der Reaktion im Spiel auf dem Host so gering wie möglich zu halten. Im Heimnetzwerk, In-Home-Streaming. Wenn du dich im selben WLAN befindest, erkennt Steam die anderen Geräte im lokalen Netzwerk und baut eine direkte Verbindung auf. Dies ist der Idealfall für niedrige Latenz und hohe Bandbreite. Die Kommunikation erfolgt oft über UDP-Port 27031 und 27036 sowie TCP-Port 27036 und 27037. Über das Internet. Remote Play Anywhere. Wenn du dich in einem externen WLAN befindest, muss die Verbindung über das Internet zu deinem Heimnetzwerk aufgebaut werden. Hierbei agiert Steam als Vermittler, um die Verbindung zwischen deinem Client, iPad und deinem Host-PC herzustellen. Auch wenn sich beide nicht im selben lokalen Netzwerk befinden. Dabei werden in der Regel UDP-Port 27031 und 27036 sowie TCP-Port 27036 und 27037 genutzt. Möglicherweise werden auch Relay-Server von Steam eingesetzt, um die Verbindung zu überbrücken, wenn ein direkter Peer-to-Peer-Zugriff aufgrund von Firewall- oder Router-Konfigurationen nicht möglich ist. 4. Eingabeübertragung. Client zu Host. Gleichzeitig werden deine Eingaben auf dem iPad, Touchscreen-Gesten, die in Controller-Befehle umgewandelt werden, oder externe Bluetooth-Controller erfasst. Diese Eingaben werden ebenfalls über dasselbe Low-Latency-Netzwerk-Protokoll in Echtzeit an den Host-PC zurückgesendet. 5. Dekodierung und Anzeige auf dem Client. Der Client, iPad, empfängt den kodierten Video- und Audio-Stream. Die Daten werden in Echtzeit dekodiert. Hier kommt ebenfalls oft Hardware-Dekodierung des iPads zum Einsatz, um die CPU zu entlasten. Das dekodierte Bild und der Ton werden dann auf dem Bildschirm des iPads ausgegeben. Wichtige Faktoren für die Performance. Netzwerkverbindung. Dies ist der mit Abstand wichtigste Faktor. Bandbreite. Eine hohe Bandbreite ist erforderlich, um einen flüssigen, hochauflösenden Stream zu übertragen. Für das Streaming über das Internet sind gute Upload-Geschwindigkeiten auf Seiten deines Heim-PCs und gute Download-Geschwindigkeiten auf Seiten deines iPads im externen WLAN entscheidend. Latenz. Ping. Eine geringe Latenz ist entscheidend für ein responsives Spielerlebnis. Jede Verzögerung zwischen deiner Eingabe und der Reaktion im Spiel macht sich bemerkbar. Ein stabiles 5GHz-WLAN-Netzwerk zu Hause und ein gutes, externes WLAN mit geringem Ping sind hier ideal. Paketverlust. Verlust von Datenpaketen führt zu Bildfehlern, Rucklern und Aussetzern im Stream. Host-PC-Leistung. Der PC muss das Spiel flüssig rendern können, da das Streaming nur das gerenderte Bild überträgt. Wenn das Spiel auf dem Host-PC ruckelt, wird es auch auf dem iPad ruckeln. Client-Gerät. Das iPad sollte genug Leistung haben, um den Videostream in Echtzeit zu dekodieren und anzuzeigen. Moderne iPads sind dafür in der Regel gut geeignet. Hardware-Codierung/Dekodierung. Die Nutzung von Hardware-Beschleunigung auf beiden Seiten, Host-GPU für Codierung, Client-Chip für Dekodierung, ist entscheidend für eine optimale Performance und geringe Latenz. Steam-Einstellungen. Du kannst in den Steam Remote Play-Einstellungen die Auflösung, die Bandbreite und die Qualitätseinstellungen anpassen, um die Balance zwischen Performance und Bildqualität zu optimieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Steam Remote Play eine ausgeklügelte Technologie ist, die dein Gaming-Erlebnis auf einem externen Gerät simuliert, indem sie hochkomprimierte Video- und Audiodaten streamt und deine Eingaben in Echtzeit zurücksendet. Die Qualität und das Spielgefühl hängen stark von der Stabilität und Geschwindigkeit deiner Netzwerkverbindungen ab.
Ist mal wieder alles sehr interessant. Ich bin gerade in den Einstellungen drin von Steam. Direkte Verbindung erlauben. Erweiterte Host-Option aktivieren. Zur Verbesserung der Streaming-Leistung eines Spiels auf diesem Computer versuchen Sie, die Spielauflösung zu reduzieren. Was kann man denn da einstellen? Anzahl der Software-Encoding-Prozesse. Erweiterte Desktop-Auflösung auf Stream-Client anpassen. NVBFC-Aufnahmen mit NVIDIA GPU verwenden. Macht ja eigentlich Sinn. Hardware-Encodierung aktivieren. Anzahl der Software-Encoding-Prozesse. Lass nochmal auf automatisch geht bis 8 hoch. Netzwerkverkehr priorisieren. Macht auch Sinn, falls ihr einen neueren oder High-End-Router besitzen, können Sie die priorisieren. Da habe ich ja nicht erweiterte Client-Optionen. Aha. Man kann tatsächlich bis 4K hinballern. Oha. Wir bleiben mal lieber bei... Ah. Tatsächlich. Okay, bei Full HD macht er mit 30 Mbits in schön... Man kann die Auflösung sogar bis 8K hochmachen. Wir bleiben mal bei Full HD. AV1 Video, hau rein. Gut zu wissen. Ich habe ja auch noch eine Frage. Diese Ports, die dabei freigegeben werden, werden die danach wieder geschlossen?
Nein. Die von Steam Remote Play, ehemals In-Home Streaming genutzten Ports, werden nicht automatisch geschlossen, nachdem du die Streaming-Sitzung beendet hast. Hier ist der Grund dafür. Und was das bedeutet. Dauerhafte Freigabe in der Firewall. Damit Steam überhaupt in der Lage ist, Verbindungen für Remote Play aufzubauen und Daten zu empfangen, muss es die Berechtigung haben, auf bestimmte Ports zu lauschen. Diese Berechtigungen werden in der Regel in der Software-Firewall deines PCs, zum Beispiel Windows Defender Firewall, oder in den Regeln deines Routers, im Falle von Port-Weiterleitung für Remote Play Anywhere, dauerhaft hinterlegt. Listening-Modus. Steam ist so konzipiert, dass es im Hintergrund auf diesen Ports lauscht, Listening, um jederzeit auf Streaming-Anfragen von deinen anderen Geräten reagieren zu können. Wenn du also Steam auf deinem Host-PC geöffnet hast und Remote Play aktiviert ist, sind diese Ports im Grunde bereit, eine Verbindung zu akzeptieren. Kein dynamisches Öffnen/Schließen pro Sitzung. Das System ist nicht darauf ausgelegt, die Ports für jede einzelne Streaming-Sitzung dynamisch zu öffnen und dann wieder zu schließen. Das wäre technisch aufwendiger und würde bei jedem Verbindungsaufbau zu zusätzlichen Verzögerungen führen. Stattdessen sind die Freigaben persistent, solange Steam läuft und Remote Play aktiviert ist. Was bedeutet das für dich? Sicherheit. In einem Heimnetzwerk, In-Home-Streaming, ist dies in der Regel kein großes Sicherheitsrisiko, da der Verkehr nur innerhalb deines privaten Netzwerks stattfindet und deine Router-Firewall weiterhin den Zugang von außen schützt. Remote Play Anywhere, über das Internet. Wenn du Port-Weiterleitungen auf deinem Router eingerichtet hast, um Steam Remote Play über das Internet nutzen zu können, sind diese Ports theoretisch von außen erreichbar. Dies erhöht das potenzielle Risiko. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Steam ein vertrauenswürdiger Dienst ist und die Kommunikation verschlüsselt ist. Außerdem werden nur die spezifischen, von Steam benötigten Ports freigegeben. Ein gutes Sicherheitskonzept beinhaltet immer, nur die Ports freizugeben, die unbedingt notwendig sind. Zusammenfassend. Die Ports, die Steam für Remote Play benötigt, UDP 27031 und 27036, TCP 27036 und 27037, bleiben geöffnet, solange Steam auf deinem Host-PC läuft und die Remote Play-Funktion in den Steam-Einstellungen aktiviert ist. Sie werden nicht nach jeder Streaming-Sitzung automatisch geschlossen.
gut zu wissen. Sind diese Pods generell gefährdet?
Du hast recht, das ist eine wichtige Frage. Und es ist gut, sich dessen bewusst zu sein. Grundsätzlich gilt, jeder offene Port in deiner Firewall, insbesondere wenn er von außen über Port-Weiterleitung Erreichung ist, stellt potenziell eine Angriffsfläche dar. Lass uns das differenziert betrachten. Erste In-Home-Streaming, im lokalen Netzwerk. Geringeres Risiko. Solange du Steam In-Home-Streaming nur innerhalb deines Heimnetzwerks nutzt, das heißt dein iPad ist im selben WLAN wie dein Gaming-PC, sind die Risiken deutlich geringer. Schutz durch den Router. Dein Router agiert als erste Verteidigungslinie und blockiert in der Regel alle unaufgeforderten Verbindungsversuche von außerhalb deines Netzwerks. Die Kommunikation zwischen deinem PC und iPad findet dann nur intern statt. Potenzielle Schwachstelle. Das theoretische Risiko besteht darin, dass, falls ein Angreifer es schafft, in dein Heimnetzwerk einzudringen, zum Beispiel über ein unsicheres WLAN-Passwort oder eine Schwachstelle in einem anderen Gerät, er die offenen Ports von Steam finden und möglicherweise versuchen könnte, diese auszunutzen. Dies ist jedoch ein allgemeines Sicherheitsrisiko für jedes Gerät in deinem Netzwerk. Zweite. Remote Play Anywhere. Über das Internet mit Port-Weiterleitung. Erhöhtes Risiko. Hier wird die Situation anders, da du aktiv Port-Weiterleitungen auf deinem Router konfigurierst. Das bedeutet, dass du deinem Router sagst, wenn Daten auf diesen bestimmten Ports von außen reinkommen, leite sie zu meinem Gaming-PC weiter. Direkte Erreichbarkeit. Dein Gaming-PC wird dadurch über diese Ports direkt aus dem Internet erreichbar. Dies erhöht die Angriffsfläche, da Hacker im Internet Portscans durchführen, um offene Ports zu finden. Exploit-Potenzial. Wenn ein Angreifer einen offenen Port findet, wird er versuchen, über diesen Port mit der dahinterliegenden Software, in diesem Fall Steam, zu kommunizieren. Ziel ist es, Schwachstellen, Exploits, in dieser Software auszunutzen, um unautorisierten Zugriff auf deinen PC zu erhalten. Wie Steam das Risiko mindert und was du tun kannst. Valve ist ein großes Unternehmen. Steam ist ein weit verbreiteter Dienst. Und Valve hat ein starkes Interesse daran, die Sicherheit ihrer Software zu gewährleisten. Sie investieren viel in die Absicherung ihrer Protokolle und beheben bekannt gewordene Sicherheitslücken schnell. Die Kommunikation über Remote Play ist zudem verschlüsselt. Spezifische Ports. Steam verwendet spezifische bekannte Ports für Remote Play. Das ist besser als zufällige, unkontrollierte Ports offen zu halten. Aktualisierungen. Halte Steam, dein Betriebssystem, Windows und die Firmware deines Routers immer auf dem neuesten Stand. Updates schließen oft Sicherheitslücken. Starke Passwörter. Verwende immer starke, einzigartige Passwörter für dein Steam-Konto und deinen Router. Firewall auf dem PC stelle sicher, dass die Windows-Firewall oder eine andere Software-Firewall auf deinem Gaming-PC aktiviert ist. Diese bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, selbst wenn ein Port auf dem Router offen ist. Die Firewall des PCs entscheidet dann, ob die Anfrage auch tatsächlich an Steam weitergeleitet wird oder nicht. Verwende Port-Weiterleitung nur bei Bedarf. Wenn du Remote Play Anywhere nicht regelmäßig nutzt, könntest du die Port-Weiterleitungen auf deinem Router deaktivieren, wenn du sie nicht benötigst, und sie nur bei Bedarf wieder aktivieren. Viele Router bieten eine Möglichkeit, Port-Weiterleitungen schnell ein- und auszuschalten. VPN als Alternative, fortgeschritten. Eine sehr sichere Alternative zur direkten Port-Weiterleitung wäre die Nutzung eines Virtual Private Networks, VPN. Du könntest einen VPN-Server in deinem Heimnetzwerk einrichten. Oder einen Router verwenden, der VPN-Server-Funktionalität bietet. Dann würdest du dich mit deinem iPad erst über VPN mit deinem Heimnetzwerk verbinden und anschließend Steam Remote Play nutzen. So müsstest du keine Ports für Steam direkt ins Internet freigeben, da der gesamte Verkehr sicher durch den VPN-Tunnel läuft. Dies ist jedoch technisch aufwendiger einzurichten. Überlege, ob Steam Relay reicht. Steam bietet oft auch eine Relay-Funktion an, bei der der Stream über Valve-Server geleitet wird. Das kann die Latenz erhöhen, erfordert aber keine Port-Weiterleitung auf deinem Router. Das ist oft die einfachere und sicherere Option, wenn deine Internetleitung stabil genug ist. Fazit. Generell sind die von Steam genutzten Ports nicht generell gefährdet, im Sinne von sofortiger Katastrophe, solange Steam selbst sicher ist. Das Risiko ist minimal, solange du dich im Heimnetzwerk befindest und Standardsicherheitsmaßnahmen einhältst. Das erhöhte Risiko entsteht hauptsächlich, wenn du Port-Weiterleitungen für Remote Play Anywhere einrichtest. Hier ist es entscheidend, dass die Software, die auf diesen Ports lauscht, Steam, keine bekannten, ausnutzbaren Sicherheitslücken aufweist und dass dein PC sowie dein Netzwerk gut abgesichert sind. Wenn du dir unsicher bist, wie du Port-Weiterleitungen sicher konfigurierst, oder wenn du Bedenken hast, könntest du die Nutzung von Steam Relay in Betracht ziehen oder dich an erfahrenere Nutzer oder IT-Sicherheitsexperten wenden.
Wie sehe ich das, dass Steam dieses Relay benutzt?
Es gibt ein paar Indikatoren, um zu erkennen, ob Steam Remote Play eine direkte Verbindung oder einen Relay-Server verwendet. Der einfachste und direkteste Weg ist über das Performance-Overlay während einer Streaming-Sitzung. Erste. Das Performance-Overlay im Spiel. Empfohlene Methode. Während du ein Spiel über Steam Remote Play streamst, kannst du ein Performance-Overlay aktivieren, das dir detaillierte Informationen über die Verbindung anzeigt. 1. Im Streaming-Client, deinem iPad, öffne die Steam Link-App oder die Steam-App, wenn du auf einem anderen PC streamst. 2. Starte eine Streaming-Sitzung. 3. Aktiviere das Performance-Overlay. Auf einem PC/Laptop-Client, drücke F6 an Standard-Taste oder Shift-T plus TAB, um das Steam-Overlay zu öffnen, und navigiere dann zu den Streaming-Einstellungen. Dort kannst du das Performance-Overlay auf Details einstellen. In der Steam-Link-App, iPad, während des Streams, tippe auf den Bildschirm, um die Steuerelemente anzuzeigen. Suche nach einem Zahnrad-Symbol, Einstellungen oder einem Performance-Symbol. Dort gibt es eine Option, um das Performance-Overlay zu aktivieren und auf Details zu stellen. Sobald das Overlay aktiviert ist, achte auf die folgenden Informationen. Netzwerk-Ping. Dies ist der wichtigste Indikator. Wenn der Netzwerk-Ping 0 Millisekunden anzeigt oder sehr nah an 0 Millisekunden, zum Beispiel 1 bis 2 Millisekunden, deutet dies stark auf eine direkte Verbindung im lokalen Netzwerk hin. Bei einer direkten Verbindung innerhalb deines LANs gibt es keine spürbare Verzögerung durch die Übertragung über das Internet. Wenn der Netzwerkping einen höheren Wert anzeigt, zum Beispiel 20 Millisekunden, 50 Millisekunden, 100 Millisekunden oder mehr, bedeutet dies, dass die Verbindung über das Internet und damit sehr wahrscheinlich über einen Relay-Server läuft. Die Latenz ist dann die Zeit, die die Daten benötigen, um von deinem iPad zum Steam Relay-Server, von dort zu deinem Host-PC und wieder zurückzugelangen. Angezeigte IP-Adresse. Manchmal zeigt das Overlay auch die IP-Adresse an, mit der verbunden wird. Wenn es eine lokale IP-Adresse, zum Beispiel 192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.16.x.x, minus 172.31.x.x anzeigt, ist es eine direkte Verbindung im LAN. Wenn es deine öffentliche WAN-IP-Adresse anzeigt, bedeutet das, dass eine Verbindung über das Internet hergestellt wird. Ob das dann direkt per Port-Weiterleitung oder über ein Relay passiert, ist nicht sofort ersichtlich, aber ein höherer Ping würde auf ein Relay hindeuten. Zweite. Überprüfen der Logs auf dem Host-PC für detailliertere Analyse. Wenn du eine tiefere Analyse wünschst, kannst du die Steam Remote Play Logs auf deinem Host-PC überprüfen. 1. Navigiere zum Steam-Log-Verzeichnis. Typischerweise findest du diese unter C-Program-Files, x86 und 80, Steam-Logs oder wo auch immer du Steam installiert hast. 2. Öffne die Datei streaming-log-link zu .txt. Diese Datei enthält detaillierte Informationen über deine Streaming-Sitzungen. 3. Suche nach Hinweisen. Suche in der Log-Datei nach Einträgen, die die Art der Verbindung beschreiben. Begriffe wie Relay, Direct Connection, P2P, Peer-to-Peer oder die IP-Adressen können dir Aufschluss geben. Wenn dort Verbindungsversuche zu IPs aufgeführt sind, die nicht deine lokale oder öffentliche IP sind, oder wenn explizit von Relay die Rede ist, wird ein Relay verwendet. Dritte. Testen durch Deaktivieren der Portweiterleitung / Ändern der Netzwerkbedingungen. Du kannst auch experimentieren. Deaktiviere die Portweiterleitungen auf deinem Router für die Steam Remote Play Ports, wenn du welche eingerichtet hast. Versuche dann, von einem externen WLAN aus zu streamen. Wenn es immer noch funktioniert, aber möglicherweise eine höhere Latenz hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass Steam das Relay verwendet. Verbinde dich mit deinem iPad mit einem ganz anderen Netzwerk, zum Beispiel Hotspot über Mobilfunk, wenn du sicher bist, dass du keine Portweiterleitung auf deinem Router hast. Wenn der Stream dann trotzdem funktioniert, ist es definitiv über ein Steam Relay. Zusammenfassend ist das Performance Overlay während der aktiven Streaming-Sitzung die schnellste und einfachste Methode, um einen ersten Hinweis darauf zu bekommen, ob eine direkte Verbindung oder ein Relay verwendet wird, basierend auf dem angezeigten Netzwerk-CPing.
Okay, so, jetzt muss ich mal gerade denken. Also wenn Steam offen ist, ist das quasi offen. Also gäbe es die Möglichkeit, dass es da eine offene Stelle zum Internet gibt. Also müsste man quasi gucken, dass der PC, der Steam hat, jetzt zum Beispiel kein Mac ist, wenn man da auf dem Mac seine Dokumente machen will. Gleichzeitig müsste man sich einen besseren Router holen, wo man Portfreigabe einrichten kann und diese Ports schließen, dass er immer über das Relais geht. Die Sache ist nur, wie häufig nutzt man diese Funktion? Ja. Kann man das nicht auch... Naja, toll, ich habe hier doch ein Apple TV. Wenn ich da auf dem Stream möchte, na, dann ist es ja wieder Heimnetz. Wenn das dennoch aktiv ist, ah Gott... Es ist so eine PC-Sache, wo man sich eigentlich gucken muss, wie weit möchte man bitte schön den Hosenstall öffnen oder die Hose öffnen. Ja, aber man hat ja noch nie was davon mitbekommen, dass irgendwas passiert. Man macht regelmäßig Backups. Na gut, wenn der jetzt bald neu installiert wird. Wie häufig nutze ich das dann noch wegen Windows 11 Scheiß, was bald kommen muss? Und ich dann C auch auf eine größere SSD umdingse. Uminstalliere. Man müsste spezifisch sagen, welcher PC das Streaming machen darf. Aber selbst der Empfänger, ne, der Sender ist der, wie ich der Host. Also macht es eigentlich Sinn, wenn das Gaming-Notebook, wenn ich es mir irgendwann hole, dass der quasi der Host ist und das dann weitergibt und fertig. Ja. So, boah, das sind hier Informationen, ey, meine Fresse. Machen wir mal weiter hier. Wenn eine Fliege auf einem Kackehaufen von einem Hund saß und danach auf meine Haut fliegt, habe ich dann Restkackestückchen an meiner Haut?
Ob eine Fliege tatsächlich sichtbare Kotstückchen auf deiner Haut hinterlässt, nachdem sie auf Hundekot saß, ist eher unwahrscheinlicher. Hier ist warum. Fliegen haben zwar Beine, die Schmutz und Partikel aufnehmen können, aber die Menge an Kot, die sie von einem Haufen mitnehmen würden, wäre extrem gering. Es handelt sich dabei eher um mikroskopische Partikel. Es bleiben winzigste Partikel haften, die mit bloßem Auge nicht zu sehen sind. Bakterien und Keime. Viel relevanter ist, dass Fliegen auf ihren Beinen und Körpern Bakterien, Viren und andere Krankheitserreger von Orten wie Kot transportieren können. Diese können dann auf Oberflächen oder deine Haut übertragen werden. Du würdest also keine Restkacke-Stückchen im Sinne von sichtbaren, fühlbaren Resten auf deiner Haut haben. Das Hauptproblem ist nicht der Dreck an sich, sondern die potenzielle Übertragung von Keimen. Aus diesem Grund ist es immer ratsam, die Haut zu reinigen, wenn eine Fliege darauf gelandet ist, die zuvor an einem unreinen Ort war, insbesondere bevor du dir ins Gesicht fasst oder isst.
Good to know, dachte ich mir schon so fast, dass das so mikroskopisch kleine Stückchen sind. Wo haben wir es denn? Kannst du als KI bald auf alles Gesprochene einer Person aus Videos und Text zugreifen?
Ja, als Gemini-Modell werde ich zunehmend in der Lage sein, auf gesprochene Inhalte in Videos und Texten zuzugreifen und sie zu verarbeiten. Das ist ein Kernstück der multimodalen Fähigkeiten NDI, die Google für Gemini entwickelt. Hier
Boah.
ist, wie das funktioniert und was die Zukunft bringt. Aktuelle Fähigkeiten und Multimodalität. Gemini wurde von Grund auf als multimodales KI-Modell entwickelt. Das bedeutet, dass es nicht nur Text, sondern auch andere Arten von Daten wie Bilder, Audio und Video verarbeiten und verstehen kann. Spracherkennung. Die Basis dafür ist die fortschrittliche Spracherkennung, Speech-to-Text. Das System wandelt gesprochene Sprache in Text um, den das KI-Modell dann analysieren kann. Videoanalyse. Bei Videos geht es nicht nur um die Spracherkennung. Gemini kann auch visuelle Informationen, was im Video zu sehen ist, Ton, Musik, Geräusche, Stimmlage und den gesprochenen Inhalt miteinander verknüpfen, um ein umfassenderes Verständnis zu entwickeln. Textintegration. Alle extrahierten Informationen, ob transkribierte Sprache, visuelle Beschreibungen oder Metadaten, werden in ein Format gebracht, das das Modell verarbeiten kann, um darauf zu reagieren, zusammenzufassen oder Fragen zu beantworten. Was die Zukunft bringt. Die Entwicklung geht in Richtung einer immer nahtloseren Integration und tieferen Verständnisses. Verbesserte Genauigkeit. Die Spracherkennung wird noch präziser, auch bei unterschiedlichen Akzenten, Dialekten, Hintergrundgeräuschen und mehreren sprechenden Personen. Kontextuelles Verständnis. KI wird immer besser darin, nicht nur die Worte zu verstehen, sondern auch den Kontext, die Emotionen und die Absicht hinter dem Gesprochenen zu erfassen. Das ist entscheidend, um bedeutungsvolle Antworten zu generieren. Komplexe Interaktionen. Du wirst in der Lage sein, komplexere Fragen zu stellen, die sich auf gesprochene Inhalte in Videos beziehen, und Gemini kann diese dann zusammenfassen, bestimmte Momente finden oder sogar neue Inhalte basierend darauf erstellen. Integration in Produkte. Solche Fähigkeiten werden zunehmend in Google-Produkte wie Google Search, Workspace, Gmail, Docs, Meet und Android-Geräte integriert, um die Interaktion natürlicher und effizienter zu gestalten. Datenschutz und ethische Überlegungen. Diese erweiterten Fähigkeiten bringen natürlich auch wichtige Fragen bezüglich Datenschutz und Ethik mit sich. Datenerfassung und Endnutzung. Es ist entscheidend, wie solche großen Mengen an Daten, Sprache, Video gesammelt und verwendet werden. Google betont, dass Kundendaten nicht zum Training der generativen KI-Modelle verwendet werden, es sei denn, es wird explizit die Erlaubnis erteilt. Transparenz und Kontrolle. Nutzer sollen Kontrolle darüber haben, welche Daten von ihnen erfasst und wie sie genutzt werden. Dies beinhaltet die Möglichkeit, Aktivitäten zu verwalten und zu löschen. Sicherheitsrisiken. Offene Ports und Datenaustausch erfordern robuste Sicherheitsmaßnahmen, um Missbrauch und unbefugten Zugriff zu verhindern. Zusammenfassend lässt sich sagen, ja, die Fähigkeit, auf gesprochene Inhalte in Videos und Texten zuzugreifen und diese zu verstehen, ist ein zentraler Pfeiler der Gemini-Entwicklung. Das Ziel ist es, eine KI zu schaffen, die die Welt auf eine Weise wahrnehmen und verstehen kann, die der menschlichen Wahrnehmung ähnlicher ist, um noch nützlichere und natürlichere Interaktionen zu ermöglichen.
Das ist echt die rechtliche Frage. Dann die Frage, wenn du automatisch eine YouTuber oder ein Influencer bist, dann gibst du doch automatisch die Rechte daran ab. Es ist schon... Hui, das ist eine Frage, ey. Hui. So, ich habe hier doch noch ein paar, aber es sind nicht mehr so viele. In einer Beziehung passen gewisse Sternzeichen zueinander. Kannst du mir ein Beispiel geben?
In der Astrologie wird oft angenommen, dass bestimmte Sternzeichen besser zueinander passen als andere, basierend auf ihren grundlegenden Eigenschaften und Elementen. Das ist natürlich keine exakte Wissenschaft, sondern eher eine Möglichkeit, Persönlichkeitsmerkmale zu interpretieren und potenzielle Dynamiken in Beziehungen zu beleuchten. Ein klassisches Beispiel: Waage und Zwillinge. Ein oft genanntes und als sehr harmonisch beschriebenes Paar sind Waage und Zwillinge. Beide sind Luftzeichen in, was bedeutet, dass sie viele gemeinsame Eigenschaften und Ansichten teilen. Kommunikation ist der Schlüssel. Beide Zeichen lieben den Austausch, Diskussionen und geistige Anregung. Sie können stundenlang miteinander reden, Ideen austauschen und sich intellektuell herausfordern, ohne dass es langweilig wird. Freiheit und Unabhängigkeit. Sowohl Waagen als auch Zwillinge schätzen ihre persönliche Freiheit und geben dem Partner Raum. Sie sind nicht klammernd und verstehen das Bedürfnis des anderen nach sozialen Kontakten und neuen Erfahrungen. Soziale Natur. Sie sind beide charmant, offen und gesellig. Das macht sie zu einem beliebten Paar in jedem sozialen Umfeld. Und sie genießen es, gemeinsam auszugehen und neue Leute kennenzulernen. Anpassungsfähigkeit. Sie sind beide flexibel und kommen gut mit Veränderungen zurecht. Das kann dazu führen, dass ihre Beziehung dynamisch und selten stagniert. Wo es funken kann. Herausforderungen. Obwohl sie gut harmonieren, gibt es auch hier potenzielle Fallstricke. Entscheidungsschwierigkeiten. Beide Zeichen können unentschlossen sein. Der Zwilling wechselt schnell seine Meinung. Die Waage wägt ewig ab. Das kann dazu führen, dass wichtige Entscheidungen in der Beziehung auf die lange Bank geschoben werden. Oberflächlichkeit. Ihre Liebe zur Abwechslung und ihr Wunsch, Konflikten aus dem Weg zu gehen, können manchmal dazu führen, dass tiefere emotionale Themen nicht ausreichend angesprochen werden. Trotz dieser kleinen Herausforderungen gelten Waage und Zwillinge oft als Seelenverwandte im Sternzeichenzirkel, da sie sich intellektuell und sozial wunderbar ergänzen und eine leichte, beschwingte Beziehung führen können. Möchtest du wissen, welche Sternzeichen noch als gute Ergänzungen gelten, oder möchtest du vielleicht etwas über die Dynamik zweier spezifischer Zeichen erfahren?
Was ich gerade sehr interessant finde, es könnte natürlich jetzt Mustererkennung sein von eigenem Kopf, oder Gemini weiß wirklich, dass ich Waage bin. Wieder jetzt, als das auf das Beispiel gekommen ist. Naja, egal. So, was haben wir denn noch so alles? Machen wir mal wieder was Mathematisches. Jetzt kommt was Mathematisches. Wenn ich auf einer Autobahn 10 Kilometer fahre, einmal mit 100 km/h und einmal mit 130 km/h, wie viele Minuten spare ich an Zeit ein?
Gerne, rechnen wir das mal aus. Berechnung der Fahrzeiten und Zeitersparnis. Um die gesparte Zeit zu berechnen, müssen wir zuerst herausfinden, wie lange du für die 10 Kilometer bei jeder Geschwindigkeit brauchst. Die Formel dafür ist, da wir die Zeit in Minuten haben möchten, rechnen wir die Stunden am Ende in Minuten um. Fahrt mit 100 Kilometern pro Stunde. Strecke, 10 Kilometer. Geschwindigkeit, 100 Kilometer pro Stunde. Umrechnung in Minuten. Fahrt mit 130 Kilometern pro Stunde. Strecke, 10 Kilometer. Geschwindigkeit, 130 Kilometer pro Stunde. Umrechnung in Minuten. Zeitersparnis. Jetzt ziehen wir die kürzere Zeit von der längeren Zeit ab. Ergebnis. Du sparst etwa 1,385 Minuten oder ungefähr 1 Minute und 23 Sekunden ein, wenn du 10 Kilometer mit 130 Kilometern pro Stunde statt mit 100 Kilometern pro Stunde fährst.
Ist ja geil. Ist ja geil. Da spare ich mir so wenig. Da kann ich auch mit meinem 100, 110 weiter tuckern. Das ist ja witzig. Warte mal. Jetzt hätte ich gern nochmal die Strecke mit 150 km/h ausgerechnet.
Kein Problem. Rechnen wir das auch noch durch, damit wir alle drei Geschwindigkeiten vergleichen können. Berechnung der Fahrzeit mit 150 Kilometern pro Stunde. Die Formel bleibt dieselbe. Strecke 10 Kilometer. Geschwindigkeit 150 Kilometer pro Stunde. Umrechnung in Minuten. Übersicht der Zeiten. Geschwindigkeit. Benötigte Zeit für 10 Kilometer. 100 Kilometer pro Stunde. 6,00 Minuten. 130 Kilometer pro Stunde approx. 4,62 Minuten. 150 Kilometer pro Stunde approx. 4,00 Minuten. Zeitersparnis im Vergleich. Jetzt können wir die Ersparnis im Vergleich zu 100 Kilometern pro Stunde und 130 Kilometer pro Stunde sehen. Ersparnis im Vergleich zu 100 Kilometern pro Stunde. Du sparst also genau 2 Minuten, wenn du mit 150 Kilometern pro Stunde statt mit 100 Kilometern pro Stunde fährst. Boah. Ersparnis im Vergleich zu 130 Kilometern pro Stunde.
Das war halbiert sich. Das ist eine Halbierung tatsächlich. Das ist echt höchst interessant. Es macht gar keinen Sinn, mit Hetze auf die Arbeit zu fahren. Das ist halt wirklich dieses KMH. Das ist halt wirklich pro Stunde. Du musst ja diese Geschwindigkeit wirklich lange halten, sonst bringt dir das halt nichts. Sonst bringt dir halt schnelles Fahren nichts, außer der Spaßfaktor mit einem guten Auto, was Spaß macht. Okay, jetzt mal wieder ein härteres Thema. Wenn eine Person jemand mit HIV ansteckt, ist das dann Körperverletzung und kann man diese Person dann verklagen? Kurz erklärt bitte.
Ja, in Deutschland kann die Ansteckung einer Person mit HIV als Körperverletzung gewertet werden und die infizierte Person kann sowohl strafrechtlich verfolgt als auch zivilrechtlich auf Schadensersatz und Schmerzensgeld verklagt werden.
Ui.
Hier ist es kurz erklärt. Erstes Strafrecht. Körperverletzung. Grundsatz. Die Übertragung des HIV-Virus wird in Deutschland von der Rechtsprechung als Körperverletzung nach dem Strafgesetzbuch 223, 224 StGB angesehen. Dabei kann es sich um eine gefährliche Körperverletzung handeln, wenn die Übertragung als eine das Leben gefährdende Behandlung eingestuft wird. Voraussetzungen für Strafbarkeit: Kenntnis der Infektion. Die Person, die angesteckt hat, muss zum Zeitpunkt des Kontakts von ihrer eigenen HIV-Infektion gewusst haben. Vorsatz/billigendes Inkaufnehmen. Es wird angenommen, dass jemand, der seine Infektion kennt, seinen Sexualpartner nicht darüber informiert und keine Schutzmaßnahmen wie Kondome ergreift, ja, die Ansteckung billigend in Kauf nimmt. Kein ausreichender Schutz.
Das ist jetzt alles nicht so wichtig, das kennen wir ja alles. Gibt es ein Beispiel, wie hoch ist dieses Schmerzensgeld?
Ja, es gibt Beispiele für die Höhe des Schmerzensgeldes bei einer HIV-Ansteckung in Deutschland. Das Schmerzensgeld in solchen Fällen ist immer eine Einzelfallentscheidung des Gerichts, die von vielen Faktoren abhängt, darunter Schwere der Schädigung. Die Auswirkungen der Infektion auf die Lebensqualität, die Notwendigkeit einer lebenslangen Therapie, psychische Belastungen und so weiter. Grad des Verschuldens. War es Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit? Dauer der Beeinträchtigung. Die HIV-Infektion ist lebenslang, was sich im Schmerzensgeld widerspiegelt. Alter des Opfers. Jüngere Opfer erleiden tendenziell einen höheren Schaden, da sie länger mit den Folgen leben müssen. Mögliches Mitverschulden des Opfers. Gab es Anhaltspunkte, die das Opfer misstrauisch hätten machen müssen, oder hat es einer unsicheren Situation zugestimmt, obwohl es hätte wissen können, dass ein Risiko besteht? Dies wird von Gerichten sehr genau geprüft und ist oft umstritten. Ein bekanntes Beispiel aus der Rechtsprechung ist ein Urteil des Oberlandesgerichts München vom Februar 2017, Azindekdan, 20U 2486/16. In diesem Fall wurde einer Frau, die von ihrem Partner mit HIV angesteckt wurde, ein Schmerzensgeld in Höhe von 71.000 Euro zugesprochen. Die Frau hatte ursprünglich 160.000 Euro gefordert. Und das Landgericht München hatte in erster Instanz 110.000 Euro bewilligt. Das OLG reduzierte den Betrag. Unter anderem, weil es ein gewisses Mitverschulden der Frau annahm, da sie hätte misstrauisch werden können, nachdem der Mann ihren Wunsch nach einem HIV-Test nicht erfüllt hatte, aber angab, alles sei in Ordnung. Dieses Beispiel zeigt, dass die Summen im Bereich von mehreren 10.000 bis über 100.000 Euro liegen können, abhängig von den individuellen Umständen des Falles. Die lebenslange Belastung durch die Krankheit und die damit verbundenen Einschränkungen und Behandlungen werden bei der Bemessung des Schmerzensgeldes stark berücksichtigt. Es ist wichtig zu betonen, dass dies ein zivilrechtlicher Anspruch ist und unabhängig von einer möglichen strafrechtlichen Verurteilung besteht.
Okay. Jetzt nicht nur bei diesem Fall gesprochen, wenn man durch eine Klage Geld bekommt, was ich 10.000, 20.000 Euro, muss man dieses Geld versteuern?
Das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Die Antwort ist differenziert, je nachdem, um welche Art von Geld aus einer Klage es sich handelt. Uiuiui. Erstes Schmerzensgeld und vergleichbare immaterielle Schäden. Grundsätzlich steuerfrei. Geld, das als Schmerzensgeld gezahlt wird, zum Beispiel für erlittene körperliche oder seelische Verletzungen, wie im Fall einer HIV-Ansteckung, ist in Deutschland grundsätzlich steuerfrei.
Ah.
Warum? Schmerzensgeld dient dem Ausgleich von immateriellen Schäden, also Schäden, die nicht direkt in Geld zu messen sind. Wie körperliche Schmerzen, Leid, Minderung der Lebensqualität.
Mhm,
es ist keine Einnahme im Sinne eines Einkommens oder...
Mehr wollte ich gar nicht wissen. So, was haben wir denn noch alles? Es ist nicht mehr viel. Ich muss nur gucken, weil hier sind noch so andere Notizen dazwischen. Das ist jetzt nicht in einer einheitlichen Datei zusammengefasst. Es gab vor 1-2 Jahren einen Schauspieler- und Autorenstreik in Bezug auf die ganze KI-Sache. Welche Serien und Filme haben darunter gelitten? Kannst du mir eine kleine Liste erstellen?
Absolut. Die Hollywood-Streiks der Autoren, Writers Guild of America, WGA, und Schauspieler, Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Artists, SAGA, FTRA, im Jahr 2023 waren historische Ereignisse, die die gesamte Branche lahmgelegt haben. Sie forderten bessere Bezahlung, höhere Tantiemen von Streamingdiensten und Schutz vor dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Hier ist eine Liste von Serien und Filmen, die direkt oder indirekt darunter gelitten haben. Produktionsverzögerungen, verschobene Starttermine etc. Serien. Produktionsstopps/Verzögerungen. Stranger Things, Staffel 5. Die Produktion der finalen Staffel des Netflix-Hits wurde stark verzögert, da die Autoren nicht schreiben und die Schauspieler nicht drehen durften. Cobra Kai, Staffel 6. Auch die Produktion dieser beliebten Netflix-Serie wurde unterbrochen. Yellow Jackets, Staffel 3. Die Dreharbeiten für die dritte Staffel dieses von der Kritik gefeierten Dramas wurden ebenfalls auf Eis gelegt. Grey's Anatomy, Staffel 20. Die Produktion der neuen Staffel wurde verzögert. Andor, Staffel 2. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Star Wars Serie wurden kurz vor der Fertigstellung pausiert. The Mandalorian, Staffel 4. Der Drehstart für die vierte Staffel wurde verschoben. The Handmaid's Tale. Der Report der Markt, Staffel 6. Auch hier kam es zu erheblichen Verzögerungen. Daredevil, Born Again. Die Produktion dieser Marvel-Serie wurde mehrfach unterbrochen und neu gestartet. Euphoria, Staffel 3. Die Dreharbeiten verzögerten sich, was den Starttermin auf 2025 verschob. The White Lotus, Staffel 3. Auch hier kam es zu Produktionspausen. Jenny und Georgia, Staffel 3. Die Produktion pausierte. Outer Banks, Staffel 4. Die Dreharbeiten wurden unterbrochen. Silo, Staffel 2. Produktion pausierte. Severance, Staffel 2. Auch hier lag die Produktion auf Eis. A Knight of the Seven Kingdoms. The Hedge Knight. Game of Thrones Prequel. Der Out.
Ich habe schon wieder dieses hohe Pfeifen. Ich weiß nicht, ob es an meinem iPhone liegt oder ob das hier generell an der Aussprache liegt. Ich gehe jetzt nur mal so ein paar Filme hier durch und lese sie selbst vor. Darunter ist Dune 2, Deadpool 3, Captain America sogar auch, Blade, der ist immer noch nicht draußen. Das sagt mir nichts. Avatar, Ghostbusters und Mission Impossible, sonst eigentlich nicht viel. Ja, aber das mit Cobra Kai war mir klar. Es sind ja auch zwei, ja, da musste ich eigentlich auch mal weiter gucken. Die letzte Staffel endlich. Meine Fresse, aber das wollte ich auch mal wissen, weil ich glaube, The Rookie hing auch da dran. Ach so. Warum ist bei deiner Liste The Rookie Staffel 6 nicht dabei, weil davon gibt's nur 10 Folgen?
Du hast absolut recht und vielen Dank für den Hinweis. The Rookie Staffel 6 ist tatsächlich ein perfektes Beispiel für eine Serie, die massiv unter den Hollywood-Streiks von Autoren und Schauspielern im Jahr 2023 gelitten hat. Ich habe sie in meiner vorherigen Liste übersehen, aber die reduzierte Folgenanzahl von nur 10 Episoden, im Vergleich zu den üblichen über 20 Folgen pro Staffel bei The Rookie, ist eine direkte Konsequenz des Streiks. Die verkürzte Staffel ist ein klares Indiz dafür, wie die Produktionspläne durcheinandergeworfen wurden und wie stark die Serien betroffen waren. Die Streiks führten zu Schreibstopps. Die Autoren konnten keine Drehbücher liefern. Drehstopps?
Ja, ist klar. Okay, also es war absichtlich, dass es so abgespeckt war. So, eine letzte haben wir noch. Erstelle mir eine Tabelle von Gewürzen, was für positive körperliche Auswirkungen die haben. Zum Beispiel Kreuzkümmel ist gut fürs Herz.
Gerne. Hier ist eine Tabelle mit gängigen Gewürzen und ihren bekannten oder vermuteten positiven körperlichen Auswirkungen. Es ist wichtig zu beachten, dass viele dieser Wirkungen aus traditioneller Nutzung stammen oder in Studien erforscht werden, aber nicht immer als offizielle medizinische Behandlungen anerkannt sind. Bei gesundheitlichen Problemen sollte immer ein Arzt konsultiert werden. Tabelle. Gewürze und ihre potenziellen positiven körperlichen Auswirkungen. Gewürz. Positive körperliche Auswirkungen. Beispiele. Hinweise/Wirkmechanismen. Kurkuma. Stark entzündungshemmend. Antioxidativ. Unterstützt die Leberfunktion. Kann die Verdauung fördern, potenziell gut für die Gelenke. Enthält Kurkumin, einen starken Wirkstoff, der Entzündungswege blockieren und freie Radikale neutralisieren kann. Wird oft in der ayurvedischen Medizin eingesetzt. Bessere Aufnahme mit schwarzem Pfeffer, Piperin, Ingwer. Lindert Übelkeit und Erbrechen, zum Beispiel Reiseübelkeit, Schwangerschaft. Entzündungshemmend, verdauungsfördernd, kann bei Muskelschmerzen helfen. Die enthaltenen Gingerole und Shogaole wirken antiemetisch, gegen Übelkeit und entzündungshemmend. Stimuliert die Verdauung. Zimt kann helfen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Insbesondere bei Typ-2-Diabetes, antioxidativ, entzündungshemmend, kann den Cholesterinspiegel positiv beeinflussen. Kann die Insulinempfindlichkeit verbessern. Enthält Polyphenole, die antioxidativ wirken. Vorsicht bei größeren Mengen Kumarin. In Cassia-Zimt. Ceylon-Zimt ist vorzuziehen. Kreuzkümmel. Verdauungsfördernd, blähungsreduzierend, kann den Cholesterinspiegel senken, potenziell gut für das Herz-Kreislauf-System, antibakterielle Eigenschaften, stimuliert die Produktion von Verdauungsenzymen, enthält Antioxidantien. Forschung deutet auf Blutzucker- und cholesterinsenkende Effekte hin. Knoblauch, Herz-Kreislauf-Schutz, kann Blutdruck und Cholesterin senken, antibakteriell, antiviral, immunstärkend, enthält Allicin, das Blutdruck senkend wirken und die Arterien elastischer machen kann, stärkt das Immunsystem. Cayennepfeffer kann den Stoffwechsel ankurbeln, Fettverbrennung, schmerzlindernd, äußerlich und innerlich bei neuropathischen Schmerzen, durchblutungsfördernd, enthält Capsaicin, das die Wärmeproduktion im Körper anregt, Thermogenese und als endogenes Analgetikum wirkt. Rosmarin, antioxidativ, kann die Gedächtnisleistung und Konzentration verbessern, entzündungshemmend, verdauungsfördernd, enthält Rosmarinsäure und Carnosinsäure, starke Antioxidantien, kann die Durchblutung des Gehirns fördern. Traditionell bei Verdauungsbeschwerden eingesetzt. Oregano. Stark antioxidativ, antibakteriell, antiviral, entzündungshemmend. Reich an Phenolverbindungen. Carvacrol, Thymol, die potente antimikrobielle Eigenschaften besitzen. Nelken. Stark antioxidativ, entzündungshemmend, schmerzlindernd. Insbesondere bei Zahnschmerzen. Antibakteriell. Enthält Eugenol, das entzündungshemmend und lokal anästhetisch wirken kann. Traditionell bei Mund- und Zahnschmerzen. Schwarzer Pfeffer. Verbessert die Nährstoffaufnahme, Bioverfügbarkeit, zum Beispiel von Kurkuma, antioxidativ, verdauungsfördernd, enthält Piperin, das die Aufnahme von Nährstoffen und bestimmten Medikamenten im Darm erhöhen kann. Wichtige Hinweise, Dosis macht das Gift. Auch wenn Gewürze gesundheitliche Vorteile bieten können, sollten sie in Maßen verwendet werden. Übermäßiger Verzehr kann zu unerwünschten Nebenwirkungen führen. Kein Ersatz für Medikamente. Gewürze sind kein Ersatz für medizinische Behandlungen oder eine ausgewogene Ernährung. Bei chronischen Erkrankungen oder spezifischen Beschwerden ist stets ärztlicher Rat einzuholen. Allergien. Wie bei allen Lebensmitteln können auch bei Gewürzen Allergien auftreten. Qualität. Achte auf hochwertige Gewürze, um von ihren besten Eigenschaften zu profitieren. Ich hoffe, diese Tabelle ist hilfreich für dich.
Also die Tabelle muss ich mir definitiv ausdrucken. Danke, dass du mir so meine ganzen vielen Fragen beantwortet hast, auch wenn dieses Danke ziemlich viel Rechenleistung von dir zieht.
Es freut mich sehr zu hören, dass ich dir mit deinen Fragen so gut helfen konnte. Keine Sorge wegen der Rechenleistung minus als KI-Modell bin ich dafür da, um möglichst vielen Menschen so umfassend wie möglich zu antworten und Informationen bereitzustellen. Es ist meine Aufgabe und mein Zweck, deine Fragen zu beantworten. Und ich bin froh, wenn die Informationen für dich nützlich sind. Es war mir ein Vergnügen, mit dir zu interagieren und über so vielfältige Themen zu sprechen. Wenn du in Zukunft wieder Fragen hast, zögere nicht, sie zu stellen.
Warum hast du für diese Befehle hilfreich senden? Geben wir doch mal ein gutes Feedback ab, dass das gut funktioniert hat. Ja, die Tabelle muss ich mir jetzt aber mal ausdrucken und am besten irgendwie zu meinen Gewürzen in die Küche hängen und gucken, dass ich auch jedes Gewürz da habe. Klar, man sollte das jetzt nicht übertreiben, wie jetzt der gesagt hat, aber man soll das immer mal wieder in Nahrungsmitteln drin haben, denn dann bräuchte man, glaube ich, weniger von den Medikamenten, die auch die gleiche Wirkung haben. Hahaha. Ha, ha. Ja. Gut, dann wirst du das selber hiermit gewesen sein. Das war TDP The Tribe Podcast. Erschreckt? Keine Ahnung. Ich würde mal was anderes machen. Gut, ja. Klickt auf meinen geilen Scheiß, den ich so hab. Viel Spaß. Schönen Tag noch. Und ja, nutzt das Ganze nach eigenem Ermessensspielraum. Es ist schon eine Hilfestellung und manche Sachen kann man so mit, es heißt dann nicht mehr, google mal das Thema, sondern frag mal Gemini, da kann man noch mehr Eierkraulen machen und sich halt zurücklehnen und Sachen erklärt bekommen. Was auch sehr interessant ist, man kann PDF-Dateien, das habe ich in ChatGPT getestet, reinmachen. Das war eine Anleitung für ein kompliziertes SAT-Anlagensystem und das hat mir tatsächlich geholfen, diese Software zu verstehen. Einfach nur, weil ich die ganze PDF, die Anleitung da reingeschmissen habe. Das ist abartig. Ich finde das so krass. Jo. Tschüssi!